England ist Weltmeister, ein Satz, der auch Thomas Tuchel ziemlich sicher sehr schmecken dürfte Mitte Juli. Wir sprechen aber jetzt über die Darts. Der World Cup of Darts in Frankfurt am Main geht an Luke Littler und Luke Humphreys.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Checkout. Wir sind der Sport1 Darts Podcast und melden uns nach dem World Cup of Darts, aka die Teamweltmeisterschaft. 4 Tage in Frankfurt gehen zu Ende. Ich bin Kevin Schulte hier im Podcast und grüße erstmal nicht meinen wunderbaren Podcast-Partner Micha Wattenberg, der ist nämlich entschuldigt, sondern einen ganz neuen Gast hier erstmals bei Checkout am Start, Christopher Weingart. Hi.
Hi, guten Abend, kann man ja sagen. Wir haben jetzt 10:55, ist schon ein bisschen spät. Und ich mache hier heute den Hassan Ouedraogo, also die Nachnominierung.
Genau, die Nachnominierung. Aber eine sehr gute, so viel kann man schon sagen, da bin ich ganz, ganz sicher. Und vielleicht, um dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen näher zu bringen, kannst du ein bisschen was über dich erzählen. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon deine Stimme gehört. Und zwar warst du ja vor nicht allzu langer Zeit bei den Kollegen von Tops, Tops, Tops auch im Podcast zu Gast.
Genau, da war ich einmal dabei und zwar, als es um die Folge ging, bei der die Thematik Trans im Sport bzw. Trans im Dartsport behandelt wurde. Ich bin kein dezidierter Trans-Experte, aber ich bin Wissenschaftsjournalist und ich nehme an, dafür wurde ich angefragt. Und üblicherweise hört man mich beim Deutschlandfunk so in aller Regel und da dann zu Themen, die jetzt nicht so wahnsinnig viel mit Darts zu tun haben. Ich sage auf Partys gerne, dass ich die schlechte Laune mitbringe. Also wenn es irgendwo eine Verschwörungstheorie gibt oder irgendeine Infektion, die ausbricht, dann habe ich da meistens danach meine Stimme im Spiel, wenn es darum geht, darüber zu berichten, zumindest für den Deutschlandfunk.
Bin gespannt, ob wir auch heute so ein bisschen schlechte Laune an der einen oder anderen Stelle in den Podcast reinbringen, in der Analyse des World Cup of Darts. An der Stelle natürlich auch ein ganz besonderes Dankeschön an unsere Patreon-Supporter. Für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer im Monat seid ihr dabei und habt dann auch schon eine Folge bekommen zu den ersten 2 Tagen von Frankfurt zur Analyse der Gruppenphase. Die ist Samstag früh erschienen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber in die Vollen und fangen natürlich an, Ehre wem Ehre gebührt, mit dem sechsfachen World Cup of Darts Champion Team England, erstmals in der Besetzung Luke und Luke. Was sagst du dazu? Hast du es erwartet? War auch England dein, ja, zugegebenermaßen obvious Siegertipp?
Ja, es hat sich abgezeichnet. Das haben die Spatzen ja schon so ein bisschen von den Dächern gerufen. Die 1 und 2 der Welt, auch mit Littler, den Spieler, der wirklich gerade alles dominiert, in den eigenen Reihen zu haben, das hilft schon. Und dementsprechend war die Erwartungshaltung ja vorher klar. Ich habe mir zwar einreden wollen, dass es wer anders wird, aber irgendwie, ja, so weit reicht die kognitive Dissonanz dann nicht. Also das war schon abzusehen, dass es England wird. Die konnten sich eigentlich nur selbst schlagen. Das haben sie auch fast geschafft hier und da. Aber was die dann heute Abend gespielt haben, das war schon allererste Sahne. Und auch wenn ich immer so ein bisschen das Herz gerade beim World Cup für die Exoten und für die Underdogs habe, muss man sagen, mit den Averages, auch mit den Performances, ist es völlig verdient, dass jetzt Littler auch sich diesen Titel noch geschnappt hat, dann im Duo. Und wenn die sich jetzt tatsächlich eingespielt haben, wenn die den Stein jetzt mal ins Rollen gebracht haben, dann gnade uns in den nächsten Jahren Gott. Also die sind schon echt stark. Das war sehr, sehr beeindruckend heute Abend.
Ja, wäre eigentlich so ein perfekter Moment gewesen, um für einen Franz Beckenbauer Spruch dann irgendwie ja doch den passenden Rahmen zu haben. Ne? Nach dieser Abendsession hätte ja der eine oder andere sagen können oder vielleicht auch einer der beiden Luke selber: Ich glaube, wir sind auf Jahre hinaus unschlagbar.
Ja, nur wer ist der Bertie Vogts von England? Das ist an der Stelle.
Das ist die Frage, ne? Da wären wir wieder bei dem Punkt, irgendwie, es wäre schon sehr unterhaltsam, wenn es wirklich so Trainer gäbe, so Teamchefs, die dann die Spieler nominieren in den Kader für den World Cup.
Ja, und wenn Nagelsmann der Trainer der deutschen Dartsmannschaft wäre, dann würde Sané mitspielen.
Ganz genau. Leroy Sané ist auf jeden Fall ein Fixpunkt, egal wie glücklos der Kollege agiert. Aber wollen wir nicht meckern, Deutschland 7-1 gewonnen gegen Curaçao, First to Seven. Also da hat man's dann glatt gezogen bei der WM im Fußball. Wir sprechen jetzt über die Team-WM im Darts und machen weiter mit England, haben ja schon angefangen. Lass uns das Feld gerne auch von hinten aufrollen. Du hast ja schon so wunderbar übergeleitet und gesagt, es war ja hinten raus wirklich eine klare Sache. Es war ja aus meiner Sicht auch echt eine Machtdemonstration. Konzentration. Ja, sie hatten diese Momente im Turnier, und damit meine ich Achtelfinale und Viertelfinale besonders, wo man sie hätte kriegen können, aber danach im Prinzip nicht mehr. Und das, obwohl die schwerstmöglichen Gegner auf dem Papier da im Halbfinale und Finale dastanden.
Ja, um einen anderen alten Mann zu zitieren, abgewandelt, die Luchs in ihrem Lauf, die hält weder Ochs noch Esel auf. Also es war wirklich beeindruckend, das hatte ich ja vorhin schon mal gemeint. Und dieses Finale, da haben drei Weltmeister gespielt und dann war Jan van Veen dabei. Der ist leider so ein bisschen abgefallen. Nur gerade ab dem fünften Leg, was England da gespielt hat, war sehr, sehr häufig in vier Aufnahmen vorbei. Meistens spätestens in fünf, und dann macht man es eben auch dem Gegner extrem schwierig. Dann kommt man am Ende auch bei, ich glaube, 104 waren es raus. Und für mich war so der Schlüsselmoment in diesem Spiel das fünfte Leg. Das war das Leg, in dem MBG diesen Bouncer hatte. Vielleicht erinnerst du dich an der ersten Aufnahme. Das wäre eine 125 geworden, dann war es eine 65. Und dann steht er bei der letzten Aufnahme bei 100 statt bei 40, trifft die einfache 20, versucht ein Doppel-Doppel, das klappt nicht. England haut denen dann das Checkout um die Ohren, gehen mit 3-2 in die Pause, und von da an war es Einbahn. Nee, wie heißt es?
Einbahnstraßen-Darts.
So.
Ganz genau. Das
Stammel am späten Abend hier.
Das war es also. 3-2. Wenn man so diesen einen Punkt finden möchte, dann ist es sicherlich der, weil danach wirklich eine Zeit lang ja gar nichts geht aus Sicht der Niederlande. Es lag jetzt auch nicht nur daran, dass sie super schlecht gespielt haben, aber sie hatten im Prinzip nur so 1,5 Kräfte da an Bord. Und das Niveau von beiden Lukes war halt top. Und am Ende stehen da 104,77 Punkte. Aus meiner Sicht kannst du da eigentlich immer 5 bis 7 Punkte draufsatteln, um so ein Einzel-Average dann abzubilden. Also 105 im Doppel ist atemberaubend gut.
Ja, es gibt im Händeringer eine Stelle, da sagt Theo denen, was soll ein Mensch gegen solch tollkühnen Hass noch ausrichten? So ein bisschen hat mir dieses Finale auch die Vibes gegeben, weil das einfach so stark war. Es gab ein Leck, ich glaube, das war das 10., 12. so ungefähr, also schon relativ spät, da stellen sich die Niederlande auf einen 10-Darter, verpassen den dann. Van Veen lässt schon die Schultern hängen, sieht so halb traurig aus, und England nimmt das natürlich mit. So, gar keine Frage. Also die spielen die einen 12er nach dem anderen um die Ohren, und da kann man sich nichts erlauben. Und das haben die Niederlande dann letztlich angeboten. Das war dann zu viel.
Endstand 10-5, 6. World Cup Titel für England in den Büchern. Die Niederlande bleiben bei 4. Sie hätten gleich ziehen können in der ewigen Tabelle des World Cup of Darts. Ist aber jetzt nicht so passiert. Luke Humphreys zum zweiten Mal übrigens siegreich nach 2024 an der Seite von Michael Smith. Und Luke Littler fehlt damit jetzt nur noch ein Titel in seinem Trophäenschrank. Und das ist der Titel, der auch in Deutschland ausgespielt wird. Und da geht es darum, Gian van Veen vom Thron zu stoßen bei der European Darts Championship in Dortmund Ende Oktober. Also da wird jetzt zweifellos ganz klar der Fokus von Luke Littler drauf liegen. Also das wird ihm natürlich sehr, sehr gut schmecken. Früher oder später wird das auch gewinnen, aber ich glaube, also das ist ihm jetzt schon sehr, sehr wichtig. Und die ganzen Diskussionen, spielt er noch die Players Championships mit, um dann da die Final zu spielen? Ich glaube, alles nachrangig, weil der will jetzt unbedingt Europameister werden auch.
Aber auch das ist kein einfaches Turnier. Also eine schwierige Angelegenheit, weil man da nicht automatisch auf Platz 1 gesetzt ist, so wie Littler jetzt bei allen anderen Turnieren auf Platz 1 gesetzt ist. Und weil die Auslosung einem da schon einen ziemlichen Brocken für First to Six in der ersten Runde hinlegen kann. Und also MBG hat das Turnier ja irgendwie öfter gewonnen als nicht gefühlt. Aber der ist auch zum Beispiel mal in der ersten Runde raus. Damals gegen Ross Smith, ich glaube 2018, weil Smith dann noch eine 114 im Decider reingehauen hat in Göttingen. Werde ich nie vergessen. Von daher, Luke Littler muss auch da erstmal in Dortmund performen. Das ist nicht so einfach.
Im Halbfinale, um jetzt weiter im Turnier das von hinten aufzurollen, im Halbfinale wurde Schottland mit 8-3 besiegt von England. Ja, gibt's eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, außer dass das ebenfalls eine Machtdemonstration war und die Schotten eben noch weniger konkurrenzfähig waren als dann später die Niederländer.
Ja, um vielleicht die Uhr noch ein klein bisschen zurückzudrehen. Ich hatte sehr auf die Schotten gehofft. Das hatte ich dir auch mal geschrieben gehabt, weil die in den ersten beiden Spielen wirklich gut performt haben. Und dann im Halbfinale haben sie gespielt wie ein Underdog, der nervös ist. Also die waren eigentlich immer 1-2 Darts hinten dran, haben dadurch nicht die Chancen geholt, die Chancen, die sie hatten, dann auch zu oft nicht genutzt. Und man hat in dem Spiel ganz klar gemerkt, dass dieser Rhythmus einen riesen Unterschied macht für Littler und für Humphreys. Denn Menzies und Anderson spielen beide ziemlich schnörkellos, ziemlich schnell. Das ist für einen World Cup nicht so selbstverständlich wie für die Tour. Da sind ja gerade in der Spitze viele schnelle Spiele unterwegs. Beim World Cup sind auch einige etwas von der langsameren Sorte dabei. Und da hat man dann richtig gemerkt, dass die in den Flow kommen und haben dann auch das erste Mal über 100 gespielt zusammen. Im Finale haben sie es dann natürlich nochmal ausgebaut, aber auch dieses Halbfinale war schon sehr, sehr stark.
Flow war in den ersten beiden Partien der Engländer gar nicht da.
Ja.
Im Achtelfinale wurden sie schon gefordert von Spanien, von Cristo Reyes und José Justicia. Das ging 8-5 aus. Das Viertelfinale allerdings, das war das eigentliche Turniersiegerspiel. 8-7 gegen die ja nicht in 1A-Bestbesetzung angetretenen Waliser mit Johnny Clayton und Nick Kenny. Hat richtig unterhalten, die Partie. Auch wenn natürlich für den Turnierverlauf ein Sieger Wales wahrscheinlich besser gewesen wäre.
Ja, ich komme da später nochmal drauf zu sprechen, auf ein paar Aspekte von diesem Spiel. Deswegen mag ich nicht so viel vorwegnehmen. Aber dieses gesamte Turnier ist eigentlich ein Turnier der verpassten Möglichkeiten von den Underdogs. Also Wales ist jetzt natürlich auf der World Cup-Bühne kein Underdog, aber in der Besetzung gegen England dann schon. Und es gab so viele Spiele, bei denen gerade im Achtel- und Viertelfinale die Underdogs richtig nah dran waren, aber diesen letzten Schritt nie gehen. Und was England da hinten raus auch noch ausgepackt hat, auch mit der 170 dann zum, war es 6-6? Ich glaube, es war es
6-6. Zum 7-6.
7-6, genau, es war 7-6 so. Das ist schon ein bisschen gemein auch. Also, da wäre ich, glaube ich, gegangen.
Und gemein, und da mussten sie dann auch gehen, Clayton und Kenny, war ja auch, dass Littler sie dann auch bei der letzten Aufnahme noch einmal richtig hat zappeln lassen. Ne? Er nutzt dann den letzten Dart auf Doppel und weiß in dem Moment auch, heute schlägt uns keiner. Also das hat man schon so ein bisschen rauslesen können aus diesen Emotionen. Und wir reden häufig darüber, wenn wir über Turniere sprechen, auch im Kleinen, was Players Championships anbetrifft, auch was Next-Gen-Turniere anbetrifft. Du hast häufig halt so diese eine enge Hürde, die du nehmen musst. Und danach geht dann vieles ein bisschen leichter. Und das war bei den beiden Lukes definitiv der Fall. Und das hat auch, und das wäre jetzt der Übergang, das hat auch Michael van Gerven im unterlegenen Finalisten-Interview angesprochen bei Abigail Davis. Der meinte, die hatten nach dem Sieg gegen Wales so viel Selbstvertrauen, dass sie es dann einfach ja eine Klasse besser gemacht haben als in den ersten beiden Spielen. Würdest du da mit MVG mitgehen?
Also ich war mir nach der Nachmittagssession noch nicht so sicher, weil die bisherige Größe, die wir hatten, 3 Spiele waren von England in diesem Doppel Humphreys-Littler, also 2 dieses Jahr, 1 letztes, und die nie souverän waren. Also das war immer ein einziges Gezitter und hier schlechte Aufnahmen zu einem wichtigen Zeitpunkt oder da auch mal 3 Doppel verpasst.
Und auch keine gute Körpersprache häufig. Ne?
Genau, auch nicht so die Harmonie untereinander im Team. Es gibt ja Teams, so zum Beispiel Polen fand ich war ein gutes Beispiel, die haben richtig auch füreinander gespielt, auch die Letten. Bei den Engländern war das erst nicht so, das kam dann erst noch. Von daher war ich mir da nicht so sicher. Aber ich glaube, so nach den ersten paar Lecks gegen Schottland hätte man, was die Spannung angeht, wahrscheinlich auch den Laptop zuklappen, die PlayStation ausmachen oder den Fernseher abschalten können. Man hätte dann natürlich sehr, sehr starke Darts verpasst, das will man auch nicht. Aber da war schon relativ klar, wohin die Reise geht.
Ja, ich kann es ja auch ganz transparent sagen, das war von Anfang an der Plan für den Fall, dass Team Deutschland im Halbfinale nicht mehr dabei ist in der Sonntagabendsession, dann verabschiede ich mich auch und das musste ich dann ja aus deutscher Sicht leider tun nach dem letzten Viertelfinale, über das wir natürlich auch gleich noch sprechen werden, aber ja im Nachhinein sage ich auch, einzig richtige Entscheidung, weil ich habe es laufen lassen hier auf dem Tablet, währenddessen Deutschland geguckt gegen Curaçao, macht dafür NTV und täglichen WM-Podcast, musste also auch auf Zack sein und kann jetzt hier nicht nur sagen, ich habe das ja aus Jux und Dollerei, aus reinen privaten Nutz so gemacht und die Darts dann hinten angestellt. Nein, das war es nicht, bevor sich jemand beschwert. Aber im Nachhinein, ja, perfekt gelaufen. Also die spannenden Spiele ja dann vor Ort, die spannenden Momente mitbekommen. Aber hinten raus war es hochklassig, aber nicht mehr spannend.
Genau, es war auch immer von einem Team so richtig hochklassig. Also die Niederlande haben jetzt im Finale, weiß Gott, nicht schlecht gespielt, aber es waren keine engen Spiele mehr, weil auch immer eine Mannschaft deutlich stärker war.
Sprechen wir über die Niederlande. Ich denke, wir müssen jetzt nicht noch über die niederländische Performance im Finale sprechen. Das haben wir ja mehr oder weniger schon abgefrühstückt. Aber das Halbfinale war ja auch von niederländischer Seite genauso stark wie das, was die Engländer gegen die Schotten zuvor gezeigt haben. Und die Niederlande haben immerhin den amtierenden World Cup Champion richtig in seine Einzelteile zerlegt. Josh Rock und Daryl Gurney hatten nicht den Hauch einer Chance.
Und die haben auch echt alles reingeworfen, die Nordiren. Also es war jetzt nicht so, dass da keine Gegenwehr gekommen wäre, aber es hat einfach nicht gereicht. Ich habe vor so 10-12 Jahren angefangen, Darts zu gucken. Das war diese Zeit, als Michael van Gerven alles gewonnen hat, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Und ich hatte da einen Flashback. Also der war auf einmal wieder da. Auch im Finale hat er unfassbar gut gespielt, aber eben auch in diesem Halbfinale. Und die Niederländer, die haben das wirklich super souverän runtergespielt und MVG war da auch echt in dem Spiel zumindest der perfekte Mitspieler. Der hat immer gepusht, der hat aber nie überdreht, der hat die wichtigen Momente eigentlich immer genommen und hat sich auch nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und das haben die Nordiren zum Teil schon. Ich habe mir da auch einen Schlüsselleck rausgesucht. Die Nordiren waren zugegebenermaßen schon ein bisschen hinten dran. Aber in einem Leck hatten die 92 Rest. Gurney war dran, trifft die einfache 20, versucht dann Doppel-18 zu spielen. Der erste geht draußen vorbei, dann stellt er 56 für Rock. Dadurch hat der einen Dart weniger. Trifft dann nicht und das war, glaube ich, die Frage, ob es dann entweder 7-3 oder 6-4 steht. Und da war der berühmte Zug dann noch abgefahren.
So ist es. Für die Niederlande ging es gegen Deutschland zur Sache im Viertelfinale, im letzten Viertelfinalspiel. Und da aus meiner Sicht auch ein Michael van Gerven, der in der kritischen Phase so richtig das Ruder in die Hand genommen hat und dann auch dafür gesorgt hat, dass Rian van Veen sich an ihm hochziehen konnte. Also es war ja erwartbar schon im Vorfeld, dass Van Gerven natürlich diese Teamleader-Rolle einnehmen würde, aber ich finde, er hat sie auch sehr gut eingenommen. Er hat eine sehr positive Ausstrahlung auch auf Rian van Veen gehabt und das fiel mir in dem Duell gegen Deutschland auf. Michael van Gerven war da ein Mann für die wirklich wichtigen Momente in kritischen Phasen. Deutschland geht 2-0 in Führung, geht 3-2 in Führung und dann nutzt er immer mal wieder wichtige einzelne Chancen aus, um dann auch so ein bisschen den Lauf der Deutschen in der Anfangsphase zu durchbrechen. Und Rian van Veen ist im Laufe des Spiels immer besser geworden und ich glaube schon auch, dass das an dieser Aura liegt von Michael van Gerven. Julian Nagelsmann spricht über die Aura von Manuel Neuer und Michael van Gerven ist auf jeden Fall der niederländische Aura-Farmer, sagt man heutzutage, ne?
Ja, und auch so ein Bühnenspieler. Also Floor und Bühne sind nochmal was anderes. Es gibt ja sehr, sehr gute Floor-Spieler, die dann auf der Bühne nicht so performen. Und MVG, der kann, wenn er gut drauf ist, auf der Bühne nochmal zulegen. So fühlt es sich dann in solchen Momenten zumindest an. Und das hat er da auch gemacht. Van Veen kommt so ein bisschen schlecht in die Partie rein. Aber Van Gerven lässt ihm gar nicht die Wahl, ob der noch zu seinem Niveau findet oder nicht. Der zieht den einfach mit. Das hat im Finale dann nicht so geklappt, aber gegen Deutschland hat es geklappt. Und nach dem fünften Leck ging es dann auch ziemlich in eine Richtung. Dann hatte auch Ricardo ein bisschen Probleme im Scoring, aber auch mal bei den Finishes. Dann wird hier mal eine 80 liegen gelassen, wenn man nur einen Pfeil aufs Doppel kriegt, was ja auch okay ist. Aber das sind dann so die Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben. Und sowas hat auch MVG dann eher nicht liegen gelassen. Also der hat dann mitgenommen, was da war. Und hat wirklich eine starke Performance gezeigt, auch über das ganze Turnier hinweg.
Auch unter brutal lauten Buhrufen am Ende, ne, und teilweise dann Pfiffen auch gecheckt. Das hat ihm dann auch sehr gut geschmeckt. Finde es dann aber auch gut, dass er dann nicht irgendwie überdreht, auch in der Reaktion zum Publikum. Für mich, Michael van Gerven, gerade so in dieser Zeit, wo sich immer mehr Spieler immer häufiger beschweren, einer, der nochmal an Profil gewonnen hat. Zumindest in meiner Gunst nochmal einiges nach oben geschnellt, weil er derjenige ist, der das am besten kanalisieren kann und auch nicht überdreht in der Bewertung von Fans. Gefällt mir Michael van Gerven von den Spitzenspielern echt am besten.
Der hat ja auch schon alles erlebt. Also viele, die da oben sind, sind noch nicht so lange da oben oder zum Teil noch jünger. Selbst ein Price oder auch ein Clayton sind jetzt noch nicht die 15 Jahre Weltspitze, die van Gerven da mitbringt. Und viele aus dieser ehemaligen Top-Riege um Lewis, Wright, Anderson sind jetzt eben nicht mehr ganz oben. Der letzte, der da noch so richtig da ist, ist MVG und man spürt ihm diese Erfahrung und Souveränität auch an. Also den bringt da echt nichts aus der Ruhe.
Auch nicht starke Schweden. Am Samstag wurden die Niederländer gefordert von Jeffrey de Graaf und Oskar Lukasiak. Also ich hatte vor dem Spiel noch gesagt zu Kollegen dort im Medienraum, mindestens ein Niederländer schafft es ja ins Viertelfinale. Am Ende waren es zwei. Ja, etwas stotternd gespielt, am Ende ein bisschen durchgezittert, aber die Schweden haben es auch gut gemacht. Ist auch so ein klassisch gutes World Cup-Duo. Bevor wir jetzt gar nicht mehr über die sprechen, ich denke, so eine Honorable Mention haben sie für ein 6-8 gegen dieses Niederlande verdient.
Ja, auch Oskar Lukasiak, der ja auf der Tour echt zu kämpfen hat und der jetzt schon einen guten World Cup gespielt hat, aber die Schweden sind ja jetzt auch nicht wie ein warmes Messer durch Butter durch die Gruppe gegangen. Das war dann ja auch manchmal ein bisschen knapp. Aber da haben die dann nochmal rausgenommen oder ausgepackt, was ging. Hatten auch hier und da die Chance, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Und als dann Lukasiak die 155 checkt, waren es, meine ich, das war schon ein starker Moment. Und das war eben diese Session, das meinte ich auch vorhin einmal, dieser verpassten Underdog-Chancen. Also die Schweden können da auch gut und gerne durchgehen und dann sehen wir hier ein ganz anderes Turnier.
Ich bin sehr gespannt, welche Schweden wir in 2027 sehen werden. De Graaf Dudes könnte ja ein mögliches Doppel werden. Also es wird ja aktuell medial so ein bisschen vorgebaut. Ne? Also Dudes hat sich mittlerweile, glaube ich, auch schon mal dazu geäußert. Und ja, ich sag mal, das Beispiel Micky Menzel zeigt ja auch, dass das Nationenwechseln möglich ist im Darts und auch möglicher oder einfacher möglich als in anderen Sportarten. An der Stelle eine wirklich absolut kuriose Info, die ich jetzt mitbekommen habe. Und zwar gibt es einen Spitzenspieler, der rein theoretisch nach PDC-Regelwerk für Portugal auftreten könnte. Und es würde mich sehr wundern, wenn du jetzt aus der Kalten sagst, wer das ist. Es liegt daran, dass wohl irgendwie eine Großmutter von ihm aus Portugal stammt. Völlig absurd.
Boah, da fragst du mich was. Ich könnte jetzt auch nur raten, Spitzenspieler. Wer sieht denn, wer könnte denn von denen portugiesisch sein? Steven Bantinho wäre schön.
Es ist tatsächlich Nathan Espinel.
Ach, ah, okay. Aber der, ja gut, der hat zwar schon mal für England gespielt, aber einmal wechseln darf man ja.
Das darf man ja. Menzel hat ja auch schon für Nordirland gespielt, genau. Hat sich ja damit jetzt in die Geschichtsbücher geschrieben als derjenige, der jetzt für zwei Nationen angetreten ist. Aber ich dachte an der Stelle, ist das mal eine Information wert? Stichwort Nordirland ist eigentlich jetzt auch gut, dass wir darüber noch kurz sprechen. Also ja, im Halbfinale gegen die Niederlande klar unterlegen gewesen, aber bis dahin haben Rock und Gurney ja schon wieder für absolute Highlights gesorgt oder sie waren an Highlight-Spielen beteiligt, sowohl im Achtelfinale gegen Belgien als auch im Viertelfinale gegen Lettland.
Ja, ich glaube, die genießen es einfach sehr, Darts zu spielen. Also die haben ja wirklich jedes Leck mitgenommen in den ersten beiden Partien und auch dramatisch genug. Also Rock und Gurney dürften nur ein paar Jahre gealtert sein. Und ich glaube, das war auch der größte emotionale Ausbruch, den man jetzt bei diesem World Cup gesehen hat, als dann das 8-7 da im Viertelfinale fällt und Rock den reinmacht, was ja auch echt eine krasse Situation war. Also Rock hat 144 auf der Uhr. Die Letten, auch ein tolles Team, über das wir mit Sicherheit noch sprechen werden, stehen bei 24. Und Madas Rasma ist ein sehr guter und etablierter Spieler. Und auch sein Kollege hat ja ungefähr alles getroffen dann in dem Spiel. Und dann nimmt er da die 144 raus. Also in so einem Moment muss man wahrscheinlich auch 2,50 Meter groß sein. Ich wünschte, ich könnte das auch mal machen.
Großartiger Moment, definitiv. Vor allen Dingen, weil diese Doppel ja auch komplett unterschiedlich waren. Ne? Rock und Gurney, das sind so zwei Wuchtbrummen. Ne? Und dann hast du da Madas Rasma und Walters Melderis, wo du regelrecht die Luft ja atmen kannst, so nach dem Motto, ja, das sind jetzt zwei Leute, die eigentlich jeder für sich jetzt auch gut andere Dinge erledigen könnten. Aber die es sich dann so als Zweckgemeinschaft ganz gut eingerichtet haben. Und ich würde sagen, wir sprechen an gegebener Stelle hier im Podcast sicherlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher über die Letten und werden es dabei jetzt belassen. Stattdessen ja, würde ich zu den Schotten übergehen, zum anderen Halbfinalisten. Denn du hast ja eben schon gesagt, also du hattest sie auf dem Zettel und das wirklich mit Fug und Recht. Die haben es ja schon sehr überzeugend gemacht. Wie fällt denn jetzt so dein Fazit aus? Cameron Menzies mit Gary Anderson, lustigstes Zitat, was jetzt von den britischen Medien überliefert wurde, ist ja, dass Cameron Menzies zu Gary Anderson hin ist, nachdem sie da im Halbfinale raus sind, noch auf der Bühne. Und Gary Anderson zu Cammy gesagt haben soll, also Cameron Menzies sagt es so, Gary hat zu mir gesagt, du bist ein guter Typ, alles cool und so, aber bitte umarme mich nicht. Großartig, oder?
Ja, das passt irgendwie sehr gut zu den beiden. Also Anderson ist der etwas reserviertere, sagen wir es so. Und Menzies ist natürlich vom Charakter her das komplette Gegenteil. Und ich glaube, das war auch im Vorfeld eine große Frage, die man da hatte, denn dass Menzies super Dart spielen kann, das ist bekannt, dass er nicht immer seine Nerven im Griff hat, auch. Also ich erinnere mich immer wieder zurück an ein Grand Slam Spiel gegen Barry van Peer. Das war eindrücklich, sagen wir es vielleicht so. Und ich meine, da hat er sogar im selben Turnier gegen Anderson gespielt. Aber sei es drum.
Ist auch wunderbar. Du hast dich auch jetzt so als richtiger Checkout-Gast wirklich bestens präsentiert. Alleine schon mit diesen letzten Aussagen, weil jeder andere würde ja sagen, oder jeder so, der jetzt in den letzten Jahren erst zum Dartsport gekommen ist, Menzies, da war doch was mit dem Tisch bei der letzten WM. Aber nein, du haust jetzt den Grand Slam Anno dazu mal raus. Das finde ich super.
Ja, beim Tisch hat er sich eben aufgeregt. Also war blöd, ne? Gar keine Frage. Aber dieses Spiel damals, also Barry van Peer wirklich mit schlimmer Dartitis Und am Ende gewinnt er das Spiel gegen Menzies und sie liegen sich weinend in den Armen. Sowas gibt's nicht allzu oft im Sport. Also das war wirklich ein ganz seltsames Turnier damals. Und jetzt hier beim World Cup zu den Schotten, ich war überrascht ein bisschen, dass es im ersten Spiel so gut geklappt hat. Ich glaube, wir hatten auch schon vorher mal gesagt, es kann in zwei Richtungen gehen. Also Wright und Anderson waren sich auch nicht so ganz grün. Und wenn Anderson jetzt von Menzies genervt ist, dann gehen die relativ schnell sang- und klanglos raus, wie damals gegen Singapur. Wenn die sich verstehen, wenn Menzies vielleicht ihn auch mit seiner verrückten Art ansteckt oder so, ja, den Anderson-Ärger, den es ja manchmal gibt, rausnimmt, dann kann das auch auf einmal fließen wie aus einem Guss. Und das hat es in den ersten beiden Spielen. Also ein Average von ziemlich genau 100, zweimal. Im ersten Spiel sogar ohne, dass sie einen Leck gegen sich bekommen haben. Also da haben sie dann 8 Lecks beendet und im Schnitt in 15 Darts. Das ist schon super stark.
Gegen deswegen, Norwegen?
Genau, gegen Cor Dekker und mein Gott. Ich weiß, wie er wirft. Ich weiß den Namen gerade nicht aus dem Kopf.
Kent Jöran Sivertsen.
Exakt. Und das war echt stark. Deswegen dachte ich auch nach der Nachmittagssession heute, für die Schotten kann es weit gehen. Und wären die Schotten aus den anderen beiden Sessions auch im Halbfinale aufgetreten, dann wäre das gegen England wirklich ein Schlagerspiel geworden. Also ein Anderson, der abgeht, ein Menzies, den unterstützt gegen die beiden Lukes in super Form. Das kann man sich anschauen. Und leider war dann da der Tank leer.
8-0 Norwegen, 8-5 Irland und danach gegen England raus. Ich denke, ja, für Cameron Menzies war es ein gutes Debüt. Jetzt sprechen wir über Deutschland, müssen wir natürlich auch gesondert drüber reden, über das Gastgeberteam. Und was Deutschland und Schottland miteinander verbindet, ist erstmal der Ärger, der große öffentlich ausgetragene Ärger über die Boards, über das Winmow Blade X, also dass die PDC-Profis da keine Freunde mehrheitlich mehr werden mit dem Board, war schon bekannt. Aber Gary Anderson hat jetzt nochmal richtig gezündet, find's auch großartig. Mittlerweile, um die Hörerschaft da auch mitzunehmen, ist es so, dass die PDC schon auch mehr so den Finger drauflegt auf die Arten oder die Richtung der Fragen, die man auf so Pressekonferenzen stellt. Und mittlerweile wird halt in diesen Akkreditierungshinweisen auch immer mit auf den Weg gegeben, dass sich die Fragen mit dem Turnier, mit den Spielen beschäftigen müssen. Und es wird natürlich dann schwierig, wenn du so Kollegen hast wie Gary Anderson. Also bei der PDC sind grundsätzlich alle gleich, aber es gibt halt Leute, die sind gleicher, die dürfen sich mehr erlauben. Das wird jetzt auch keinen wundern und Gary Anderson ist einer davon. Also der lässt sich halt auch nichts sagen und dementsprechend, ja, finde ich das durchaus charmant, das war ja durchaus ein großer Aufreger jetzt und wurde dann dadurch bestärkt, dass eben Martin Schindler das Winmow Blade X symbolisch in die Tonne geworfen hat. Was sagst du denn zu diesem großen Aufregerthema?
Wir haben ja vorhin schon mal beim Finale darüber gesprochen, als es das entscheidende fünfte Leck war, oder das ja, entscheidende natürlich nicht, aber ein sehr, sehr richtungsweisendes fünftes Leck war, das mitentschieden wurde durch einen Bouncer. Das sollte natürlich nicht passieren. Und Van Gerven hatte dann noch mehrere Bouncer. Littler ist einer aus der Doppel-10 rausgeflogen. Und Schindler hat sich jetzt so aufgeregt, weil er bei der letzten Aufnahme bei 147 steht. Es steht 7-4 gegen die Niederlande. Und er hat die Triple 20 getroffen, sind also noch 87 Rest. Für alle, die gerne mal Dart spielen, geht man dann auf die Triple 17. Der ist auch drin, aber eben nicht besonders lange. Also da bounced er dann wieder raus. Schindler sitzt den dritten auch noch in die Triple 17, kriegt aber natürlich keine Chance mehr auf die Doppel 18, die dann noch übrig geblieben wäre. Regt sich dann auch maßlos auf. Ich glaube, Van Gerven, ich bin mir nicht ganz sicher, das Checkout der Niederländer kommt dann sofort danach.
Genau, Van Gerven, ja.
Genau, Van Gerven, ja. Dann ist Deutschland raus und das ist natürlich eine richtig blöde Situation. Andersrum gesagt, hat Deutschland das Spiel nicht an der Stelle verloren. Aber wenn ich da mit als Gastgeberland mit den ganzen Fans im Rücken stünde, jetzt mich mal da rein zu versetzen, und dann treffe ich auch noch und dann macht das Board nicht mit, ich glaube, dann kann man auch verstehen, dass man sich da sehr drüber aufregt. Und du meintest ja, die PDC sagt, man solle über das Spiel, über das Turnier sprechen. Wenn das Board Einfluss auf das Spiel nimmt, dann muss man auch über das Board sprechen. Und das muss man bei diesem Turnier ganz offensichtlich.
Aber es wird halt der PDC nicht gefallen, dass natürlich Gary Anderson dann da so ein Riesenfass aufmacht, ne, und ja wirklich das Board ja auch wörtlich dann in dem Moment in der PK in die Tonne getreten hat. Also da gibt es echt ein richtiges Problem, ne? Also mittlerweile gibt es ja fast kein Turnier mehr, wo das nicht irgendwie Thema wird. Ne? Wir alle sehen es, dass es mehr Bouncer sind, teilweise dann in entscheidenden Situationen, in solchen Momenten ganz präsent. Und dann hast du die Spieler, die sich darüber aufregen. Also das ist natürlich, es ist essentiell für diesen Sport, dass du da vernünftige Boards hängen hast. Und wenn du damit ein Problem hast, dann musst du dir eigentlich was einfallen lassen.
Ja, und dass mal ein Bouncer kommt, das passiert ja auch. Und zum Beispiel auch dieser Dartun van Gerwen im Finale, der war auch so ein bisschen blockiert, also der kann auch schon mal rausfallen. Aber es ist eben ein Problem, wenn man dieses Thema so häufig sieht. Die Spieler spielen auch für sich, nicht für die PDC primär. Also die kann das wollen, wie sie will. Die muss eben dafür sorgen, dass ordentliche Boards da an der Wand hängen. Und es ist in jedem Fall kein souveräner Auftritt oder kein souveränes Bild, keine sinnvolle Sache, die dann in dem Moment bei rumkommt. Und letztlich ja sportlich auch schade, denn wenn du erstmal drei Bouncer in einem Spiel hast, wie jetzt von Gerwen im Finale, das kann natürlich auch so ein Spiel lenken.
Dann würde ich sagen, lassen wir jetzt aber erstmal die Boards hängen. Wir werden auch noch sehr häufig über dieses Thema sprechen. Das garantiere ich jetzt schon allen. Und ich bin mal gespannt, wie es dann Richtung WM läuft. Wird ja dann die erste WM auch sein auf diesen Boards. Du hast einfach bei der WM nochmal ein ganz anderes mediales Interesse. Und dann wird das natürlich noch mehr natürlich um sich schlagen. Und ich bin gespannt, in welchen Momenten es dann auch um das Board geht, in welchen Momenten dann die Darts da rausfallen. Sprechen wir über Deutschlands sportliche Leistung. Hinten raus, ja, bei 4-7 willst du natürlich diese eine Chance bekommen. Die hätte sich Martin Schindler redlich verdient gehabt. Es wäre auch ein Break gewesen. Das hättest du nochmal anwerfen können zum 6-7 vielleicht. Ist jetzt alles wäre Fahrradkette, würde Lothar Matthäus sagen. Am Ende ist es ein 4-8 gegen die Niederländer. Und dementsprechend auch eine Standortbestimmung, mehr konnte man jetzt auch nicht erwarten. Also wenn mir jemand vor 2 Wochen oder so gesagt hätte, Deutschland stünde nach Siegen, nach sehr souveränen Siegen gegen die Philippinen, gegen Neuseeland und einem letztlich Klatschmoment mit einem 11-Data bei 7-6 gegen Tschechien im Viertelfinale des World Cups, hätte ich das in dieser Besetzung sowas von genommen und es wirkte auch bei Martin und Ricardo so.
Ja, bei der Übertragung, ich weiß nicht mehr, wer es war, wurde zwischendurch mal gesagt, dass Deutschland mit dem Einzug ins Viertelfinale die Pflicht erfüllt hat und nach die Kür kommt. Als fünftgesetzte Nation sollte man das Viertelfinale schon erreichen, wenn man jetzt nicht Modus sei Dank England oder die Niederlande im Achtelfinale gelost bekommt, so wie letztes Jahr, und da hat es ja dann auch noch fürs Viertelfinale gereicht. Das war schon insgesamt überraschend. Also Ricardo hat ja auf den Players Championship Turnieren einmal ein Spiel abgebrochen, in den 70ern rumgespielt beim Average. Das ist dann schon schwierig und die Philippinen und Neuseeland sind auch echt kein Fallobst. Aber gerade Schindler hat einen sehr, sehr guten World Cup gespielt. Also was da im Scoring kam, war allererste Sahne. Besonders natürlich im ersten Spiel, das war irgendwie verrückt. Das war
und was auch, ganz kurz, was auch nicht kam, ne? Also die reihenweise Fünfer, die er immer hat.
Ja.
War ja, genau. Auch kein Thema, es war kein Thema bei seinen Aufnahmen.
Es war einfach ein sehr gutes Turnier. Ich glaube, das kann man so sagen. Also viele Doppel mitgenommen, super gescored und auch das Team ein bisschen getragen und damit Ricardo auch. Der hat ja im Postmatch-Interview nach dem Achtelfinale gesagt und gestanden, seine liebe Martin Schindler gestanden. Und der weiß schon, warum er das gesagt hat. Also Schindy hat einen super Job gemacht am Board, aber auch hinterm Board, wenn es dann darum geht, den Teamkollegen mit durchzuziehen. Und so Ricardo, man hat im Viertelfinale, besonders finde ich im Achtelfinale auch gemerkt, dass dieses Thema mit der Datitis noch nicht so ganz weg ist. Gegen die Tschechen hat man mal nicht 6-1 geführt und dann steht es irgendwann 7-6. Und da waren dann auch viele Momente dabei, in denen Darts mal ganz woanders hinging oder Ricardo nochmal neu ansetzen musste und in einem Fall auch mal, dass er werfen wollte und der Dart wollte nicht weg. Da hat man schon gesehen, dass er echt kämpfen musste und da haben sich die beiden dann wirklich beeindruckend durchgekämpft, sich gegenseitig durchgezogen und dann ein gutes Turnier gespielt. Ich glaube, das kann man so sagen. Und gegen die Niederlande hat es nicht gereicht. Aber wenn man sich anschaut, dass da die 3 und die 4 der Welt gegen die 19 und ich glaube 34 der Welt spielen, dann ist das jetzt auch nichts, was man als Schlagzeile in der Zeitung schreiben würde.
Schindler herausragend, Pietrzko auch sehr gut in Anbetracht seiner aktuellen Situation, würde ich sagen. Ich hatte ihn auch gefragt dann im Interview nach dem Tschechien-Spiel, also Backstage, und wollte von ihm so wissen, wo er denn das Gefühl hat, auf welchem Stand ist er jetzt so auf dem Weg zurück. Weil, ich meine, wir reden jetzt hier doch schon über einen relativ kurzen Zeitraum, in dem es ihm jetzt gelungen ist, von einem oder dem einen oder anderen wirklich richtig, richtig schlimmen Spiel, Backstage, also behind closed doors oder dann auch auf der Bühne, zum eigentlich wieder normal werfenden Ricardo Pietrzko in 95% der Fälle zu kommen, mit diesem Co-Stompe-artigen Manöver so zwischendurch. All das ist jetzt in wenigen Wochen, ein paar Monaten passiert. Andere strugglen da auch sehr, sehr lange mit. Und er wirkte auch sehr optimistisch und hat sehr auf seinen Kampfgeist, auf seine Mentalität rückbezogen. Und das würde ich ihm geben, weil er glaubhaft auch mehrfach da vermittelt hat in dieser Pressekonferenzsituation. Und er hat dann so Sachen gesagt wie, Darts ist mein Leben. Und dafür werde ich immer kämpfen. Und das merkt man ihm an. Und dafür schätze ich Ricardo Pietrzko sehr.
Ja, also wirklich eine tolle Leistung von ihm, weil man da die Umstände nochmal mit reinbeziehen muss. Und selbst wenn er jetzt nicht diese Umstände gehabt hätte, war die Leistung auch immer noch in Ordnung. Also das, da ist er nicht abgefallen. Natürlich war Schindler stärker, was jetzt die Zahlen angeht, aber das ist schon okay so. Und man muss ja da noch mit bedenken, also wenn man jetzt selber Datitis hat, das gibt's natürlich immer mal wieder, dann ist das total nervig. Oder wenn was im Wurf nicht klappt, wie es soll. In dem Fall geht's ja nicht nur um den Lebensinhalt, sondern auch um den Lebensunterhalt. Und sich dann da in so ein paar Monaten wieder oder ein paar Wochen vielmehr wieder rauszuholen, das ist wirklich respektabel. Und am Freitagabend war ich zu Gast beim Darts-Doc im Darts-Keller. Liebe Grüße an Jan. Und wir haben dann unsere typischen 40er, 50er Averages ins Board geschweißt und die Welt, na gut, die Welt nicht, aber den Rest des Raums an unseren Weisheiten teilhaben lassen. Und Jan sprach auch davon, dass das ja ein kleines Wunder sei, dass Ricardo jetzt wieder so auf den Beinen ist. Und da muss man auch echt den Hut ziehen. Also das ist wirklich nicht selbstverständlich.
Machen wir einen Punkt hinter die Deutschen oder fällt dir jetzt noch irgendwas ein? Ich meine, wir hatten jetzt die Vorrundenspiele nicht mehr gesondert jetzt betrachtet. Wir hatten es jetzt in der Patreon-Folge gemacht, Micha und ich. Aber ja, ansonsten, man kann letztendlich nur festhalten, wie du auch schon formuliert hast. Viertelfinale ist ein gutes Ergebnis. Und jetzt ist es, ich würde so weit gehen, auch ein sehr gutes unter den Umständen. Deutschland ist eine Turniermannschaft. Es reicht halt immer noch nicht für den erstmaligen Finaleinzug.
Ja.
Also das ganz Große schafft man nicht. Da sind andere, kleinere Darts-Nationen auch was voraus. Irland, Österreich. Genau. Aber man ist auch wirklich nicht für ein Schrottturnier gut. Überhaupt nicht. Also man erreicht ja eigentlich mittlerweile immer das Viertelfinale.
Ja, es geht hier natürlich niemandem schnell genug. Also vom Selbstverständnis her müssen wir jetzt dreimal den World Cup gewonnen haben. Das ist nicht der Fall. Aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, ist das schon ein großer Unterschied. Wie gesagt, ich habe vor so 10-12 Jahren angefangen, Darts zu schauen. Damals waren die zwei Spieler, ich meine, es waren zwei Spieler, die wir mit einer Tourcard hatten. Vielleicht hatte Welge noch sein, aber ich glaube nicht. Oder Seiler. Aber das waren Max Hopp und Jihan Artut. Und da gab es auch mal Saisons, in denen man dann gefühlt mit zwei Siegen bei den letzten 128 in der Pro Tour rausgegangen ist. Und jetzt gibt's immer wieder Spieler, die sich für Majors qualifizieren. Erstmal das. Deutschland ist auf 5 gesetzt beim World Cup. Vor Nationen wie zum Beispiel Wales. Gut, das lag jetzt auch dran, dass Price nicht dabei war, aber auch vor Nationen wie Australien. Da war wirklich nicht dran zu denken vor 10
Jahren. Also das Exemplarischste ist ja eigentlich vor Belgien zu sein, oder? Also auch vor Belgien. Ich meine, die sind Deutschland 3 Major-Titel voraus, aber machen jetzt gerade auch 30 Schritte rückwärts.
Ja gut, als ich angefangen habe zu schauen, war das Halbrechts, die waren gut, aber das war jetzt nicht war jetzt nicht die Überflieger, wobei Halbrechts damals ja auch mal Premier League gespielt hat eine Zeit lang. Genau, und Belgien hatte eben mit Dimi diesen Kometen sozusagen, der dann plötzlich an der Spitze war und jetzt dann auch ähnlich schnell wieder runtergekommen ist. Mal sehen, wie es da weitergeht. Wir können auch gerne noch über die Belgier sprechen, die finde ich sehr interessant. Und Mike de Decker, so einen in dieser Zwischenphase zwischen Van Gerwen und Littler, zwischen diesen Dominanzphasen, gab es mal so ein paar Jahre, bei denen dann Clayton zum Beispiel viele Titel gewonnen hat, bei dem Gilding die UK Open gewonnen hat, Ross Smith die European Championship, also die Spieler aus der zweiten, zum Teil auch dritten Reihe, und da ist dann auch Mike de Decker mal durchgekommen beim Grand Prix. Ansonsten hat er bei den meisten Majors ja nicht so überzeugt, aber auch das ist ein sehr guter Spieler, und dass Deutschland jetzt da vor Belgien gesetzt ist, ist nicht ganz zufällig, das liegt auch an den Belgiern, aber es liegt eben auch an den Deutschen. Und daran, dass wir jetzt mehr und mehr Spieler in einem guten Bereich in der Order of Merit haben, auch wenn jetzt noch kein Spieler dabei ist, der in die Top 10 vorstößt.
Genau, belassen wir es dabei, aber lassen wir die Farben noch gleich bleiben. Du hast die Brücke schon gebaut zu Belgien.
Die Brücke sozusagen.
Genau, die Clubbrücke gebaut. Ja. Was ist dir noch wichtig dazu zu sagen? Also wir haben jetzt auch gefühlt in jeder World Cup Folge, auch in den letzten Wochen so im Build-up für dieses Turnier, immer wieder über Belgien gesprochen, weil ich kann mich auch nicht satt sehen an denen, weil, oder nicht satt sprechen, weil da steckt so unglaublich viel drin. Ich habe auch mit dem einen oder anderen Kollegen vor Ort gesprochen mit über Team Belgien, wie das denn im nächsten Jahr aussehen könnte. Weil Stand jetzt ist ja das realistische Doppel für 2027 De Decker und Halbrechts. Und die haben ja auch eine Vorgeschichte. Halbrechts hat eine mit Vandenberg, Halbrechts hat eine mit De Decker. Aber positive Nachrichten. Sie sprechen wohl mittlerweile wieder miteinander, Halbrechts und De Decker. Also das ist jetzt dann auch atmosphärisch ein gangbares Doppel für 2027 abseits des World Cup Races.
Ja, also Halbrechts Staatsname ist nicht umsonst Hurricane. Der ist schon mal ein bisschen stürmisch unterwegs. Vielleicht zu Belgien noch, auch jetzt gerade im Vergleich zu Deutschland, da wir ja bei den Farben bleiben wollen, das sind wir dann ja ungefähr. Ich fand die Ausgangslage von Belgien und Deutschland einigermaßen vergleichbar. Man hat einen Spieler, der noch recht weit oben in der Weltrangliste steht und bei dem es jetzt so aussieht, als würde er sich langsam nach unten bewegen. Bei Schindler, gut, das ist jetzt wirklich sehr langsam nach unten, aber das Jahr bisher war noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das war jetzt bei De Decker ähnlich und man hat einen Spieler, der sehr zu kämpfen hat mit sich in der Welt. Das wäre dann bei uns Ricardo. Wir hatten ja ausführlich jetzt drüber gesprochen, über die Datitis, und das wäre bei Belgien dann Dimitri Vandenberg. Und für die Belgier ist es sicher ein kleiner Erfolg auch, dass sie ins Achtelfinale gekommen sind. Da waren sie auch so nur mit Schuld dran. Und dass sie im Achtelfinale dann auch eine gute Leistung gezeigt haben. Auch da waren sie im Average ein bisschen hinterher, aber haben sich schon teuer verkauft. Das war schon in Ordnung. Und da hat man dann aber nochmal gesehen, dass Deutschland das besser gelungen ist, wobei Belgien natürlich auch mehr Pech mit der Auslosung hatte. Also als sechstgesetzte Nation auf die drei im Achtelfinale zu treffen, das ist schon seltsam, also etwas unglücklich, wenn man so möchte, denn da hat die Setzlistenposition ja immer so gar nichts gebracht.
Sie haben eigentlich traditionell echt schlechte Auslosungen. Sie haben aber auch dann eben solche Spiele schon gewonnen. Von ein paar Jahren hätten sie es, glaube ich, auch gezogen. Ja. Aber letztendlich war ich schon fast überrascht, dass es überhaupt ein offenes Duell wurde. Also letztendlich hat Nordirland das am Ende irgendwie noch umgebogen. Belgien war die ganze Zeit vorne. Und dann reden wir hier über ein Viertelfinale Belgien-Lettland. Dann kannst du auch schon mal weiter realistisch nachdenken über ein Halbfinale. Ne? Also ja. Es war im Bereich des Möglichen und möglich hat es letztendlich gemacht, eine Niederlage von Hongkong gegen Slowenien. Benjamin Pratnemer und Stefano Bocicek, wir sprachen in der Vorschaufolge drüber, dass der ja der Weihnachtsmann ist und quasi hat er das Geschenk den Belgiern gebracht und die haben es dann nur so halb nutzen können. Aber gut, Christopher, wollen wir sagen, wir sind jetzt durch an der Stelle, wir werden aber natürlich jetzt noch weiterhin über den World Cup sprechen, allerdings in etwas anderer und ungewohnter Form. Ich freue mich sehr drauf. Es war eine Idee von dir, dass wir so ein paar Awards verteilen. Ja. Wir ziehen jetzt unsere Abendgarderobe an und werden jetzt hier die Awards verteilen. Natürlich fangen wir an mit dem MVP des Turniers. Wer ist denn dein MVP des Turniers? Ich würde dann gleich in der nächsten Kategorie anfangen, damit jetzt nicht immer sich derselbe von uns beiden hier dranhängen kann an den jeweils anderen, aber gebt dir jetzt erstmal den Ball rüber. Wer ist der MVP des World Cup of Darts 2026?
Ja, da können wir gerne mal ein paar Doppelpässe spielen. Vielleicht noch kurz dazu. Ich habe jetzt auch nicht das Patent auf die Idee. Also erstens liegt sie auch ein bisschen nah. Und zweitens höre ich gerne den Rasenfunk. Das ist ein Podcast über Fußball und die machen das auch so. Aber zum MVP, da gibt es natürlich die Frage, wie man das auslegt. Ne? Also jetzt ist es hier ein Doppelturnier, das macht es ein bisschen schöner. Beim Einzelturnier ist der MVP eben meistens der es gewonnen hat. Hier würde ich da jetzt tatsächlich nicht mit England gehen. Ich wäre bis zum fünften Leg im Finale mit Michael van Gerwen gegangen. Aber auch das mache ich nicht. Sondern mein MVP dieses Turniers, der wirklich sein Team gecarried hat, ist Johnny Clayton. Also Johnny Clayton hat herausragend gespielt und ich glaube, das Einzige, was diesen Final-Engländern Einhalt geboten hätte, wäre, dass die dann die Schweden machen und einen Spieler aus den Niederlanden rüberholen. Wenn nämlich Johnny Clayton gemeinsam mit Michael Gerwin oder so gespielt hätte, dann hätte das was gegeben. Oder Johnny van Kleteren im Finale mit MVG auftritt. Das waren so für mich die beiden Spieler, die herausragend waren. Und gerade wenn man bedenkt, dass Clayton jetzt ohne seinen ja doch kongenialen Partner, kann man sagen, Price aufgetreten ist, war das wirklich stark. Und um ein Haar hatten sie ja die Engländer da. Also lass mal den ersten Dart von Nick Kenny im Decider dahin gehen, wo er hingehen soll. Und dann kriegen die einen Matchdart. Und deswegen, Johnny Clayton kriegt meinen Award als MVP. Ich glaube, er wird sich sehr freuen.
Ich glaube, es wird einige Darts-Nerds geben, die jetzt auch gerade, wenn sie das hören, nochmal die Taschentücher rausholen. Denn wir waren ja echt nicht weit davon entfernt, ein Halbfinale zu bekommen zwischen Schottland und Wales. Und einem Wales mit Clayton und Kenny gegen Anderson Menzies, was irgendwie echt ein geiles Duell gewesen wäre. Für beide natürlich auch eine Riesenchance, Richtung World Cup dann, Richtung Grand Slam of Darts zu kommen. Und in der unteren Turnierhälfte hätten wir kriegen können die Niederlande gegen Lettland, Valtas Melderis. Ein Match entfernt von der Grand Slam Qualifikation. Also das war im Bereich des Möglichen. Am Ende gab es aber die Duelle 1-4 und 2-3. Du hast jetzt Johnny Clayton genommen. Ich würde jetzt hier nochmal einen Fußballvergleich finden. Er passt ja so gut zur parallel stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland hat 7-1 gegen Curaçao gewonnen und der für mich beste Spieler auf dem Platz war Felix Metscher. Hat auch das 1-0 gemacht, hätte fast das 2-0 nachgelegt, war wirklich Dreh- und Angelpunkt, hat super gespielt. Am Ende wurde aber, glaube ich, von der FIFA ausgezeichnet. Na klar, derjenige, der 2 Tore gemacht hat, Kai Havertz. Eins davon waren 11 Meter, schön und gut, aber wir kennen das Spiel. Ne? Es wird ja, häufig
den Kreativitätspreis kriegen die nicht.
Genau, und es wird auch nach dem großen Namen gegangen und so. Ne? Und ja, da sticht natürlich Arsenal dann Dortmund aus. Und so mache ich es jetzt auch, damit ich nicht auch Clayton nehme. Er stand bei mir auch auf der Shortlist, aber ich mache dann den Langweiler und sage Luke Littler. Ich sage dir auch, warum. Luke Littler entscheidet in 2 Momenten über das Fortkommen von England in diesem Turnier. Wenn er die 170 nicht rausnimmt, ist, glaube ich, der Ofen aus. Und wenn er am Ende auch nicht unter größtmöglichem Druck checkt, ist es dann nochmal aus. Also er hat da das Team getragen. Es war dann letztendlich in der Doppelbesetzung dann auch stark, aber erst ab dem Halbfinale und in den entscheidenden Momenten auf dem Weg dahin war Luke Littler der MVP und dementsprechend hat das verdient, weil er ja auch dann zu keinem Zeitpunkt abgefallen ist. Was hat er, glaube ich? Ich glaube, er hatte einen Final-Session-Average von 108 über dann auch relativ lange Distanzen. Da müssen wir nicht länger drüber reden.
Die standen in der zweiten Session eine Zeit lang bei über 110 zusammen. Das war wirklich auch noch nie gesehen für ein englisches Team beim World Cup. Ich glaube, der Halbfinal-Average von 101 war schon der höchste, den das Team England hatte, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, da bin ich ein bisschen auf Glatteis. Trotzdem ist das ein absolut gerechtfertigter Preisträger. Luke Littler, also verdient, würde ich sagen.
Machen wir nach der Laudatio jetzt weiter mit der nächsten Kategorie?
Ja, und wir haben hier ganz, ganz viele Sportquervergleiche. Und hier würde ich jetzt nochmal einen bringen. Die Tour de France, die hat nämlich meines Wissens nach auch immer noch die rote Startnummer. Also es gibt ja die ganzen Trikots, das Gelbe für den schnellsten, also für den Gesamtführenden, das rot-weiß gepunktete für den besten Bergfahrer und eben die rote Startnummer für den Fahrer, der am Vortag bei der Voretappe am kämpferischsten war. Man möge mich korrigieren, falls es das nicht mehr gibt. Das kann auch sein. Jedenfalls die rote Startnummer beim Darts für den World Cup, die geht an den kämpferischsten Spieler. Wer war das denn für dich?
Für mich war das, und da habe ich eben schon so ein bisschen rhetorisch die Brücke gebaut, war das Ricardo Pietrzko. War keine heroische Leistung, der kann viel bessere Darts spielen, aber er hat das gemacht, was man von ihm maximal erwarten konnte und er hat sich auch echt gut präsentiert bei dieser Pressekonferenz, fand ich echt stark, so die Zitate kaufe ich ihm auch richtig ab und er ist für mich exemplarisch zu nennen in dieser Kategorie und das gepunktete Trikot für die Bergwertung, das kriegt natürlich Tim Wolters, der beste Radfahrer unter den Dartspielern.
Ja, das ist wieder eine Info, die mir neu war, aber genau für sowas hört man noch diesen Podcast, das ist doch herrlich. Ja, ich hatte es schon befürchtet, als ich die Kategorien oder was heißt ich, als ich manche Kategorien vorgeschlagen hatte und diese war eine davon, dass wir uns an vielen Stellen auch ja einig sind, was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist bei einer Jury. Auch von mir geht die rote Startnummer an Ricardo Pietrzko. Ich habe großen Respekt davor, dass er das ans Board gebracht hat, auf einer Bühne vor Heimpublikum. Super viele sagen, lass doch den Springer spielen, Pietrzko kriegt es gerade nicht auf die Reihe. Und am Ende liefert er dann ab und zwar wirklich auf einem guten Niveau. Und deswegen ist, glaube ich, in dem Moment auch ja die Wahl einfach. Ansonsten Honorable Mentions hätte ich auch noch das Team Nordirland mit reingebracht. Also was die in den ersten beiden Partien im Achtelfinale und im Viertelfinale gespielt haben, das war schon ein ganz großes Tennis. Aber Ricardo Petrescu hat sich die rote Startnummer redlichst verdient.
Machen wir weiter mit, auch das eine Anlehnung an den Sport, mit dem besten Rookie. Gibt es ja in vielen Sportarten diesen Award, aber es gibt ja eine ganz große Show immer nach dem Indy 500 Rennen. Ich habe dieses Jahr auch erstmals das geguckt, als Mick Schumacher Believer. Und einmal da auch die Honorable Mention für IndyCar. Ich wusste nicht, dass im Ovalfahren so geil sein kann und bin immer noch unfassbar froh. Ich glaube, das wird im Nachhinein vielleicht der Sportmoment des Jahres sein, dieses Finish in der letzten Runde. Und ich bin so froh und dankbar, dass ich das mit meiner Frau zusammen am Sonntagnachmittag draußen auf der Terrasse geguckt habe, dieses Rennen. Und irgendwann wurde es dann schon fast dunkel, weil das Ganze ja so lange gedauert hat. Also irgendwann waren wir dann drin beim Moment. Finale. Aber es war so geil. Wirklich. Also wer das noch nicht gesehen hat, Malukas gegen Rosenqvist oder wie heißt der Kollege, der es gewonnen hat?
Genau, Rosenqvist, es gibt David Malukas. Ich glaube, es war in dem Fall so, dass dann Rosenqvist vorbeigegangen ist. Es gab jetzt neulich nochmal so ein Ovalrennen und da war das dann wieder so eng. Also das passiert beim IndyCar gerne mal, wobei man sagen muss, auch da gibt es einen Luke Littler, der heißt dann Alex Palou in Spanien.
So ist es, aber wer ist der Mick Schumacher des World Cups? Weil Mick Schumacher, zu konkludieren, Mick Schumacher war der beste Rookie bei den Indy 500 in diesem Jahr.
Na schau an. Ja, ich habe mich entschieden und ich meine auch, dass er Rookie sei, ich bin mir relativ sicher, für Nick Kenny. Ich fand, er hat sich gut und teuer verkauft. Es ist nicht selbstverständlich, dass man da dann gegen England so mithält. Hat auch ein paar gute Finishes rausgenommen und die Engländer wirklich in Bredouille gebracht. Das war eine sehr ordentliche Leistung und ich glaube, der wird viele Nächte von diesem verpassten Dart auf die 14 war es, meine ich, träumen. Aber davon unbenommen kann sich das sehen lassen. Er hat jetzt Price nicht vergessen gemacht, aber er hat dafür gesorgt, dass Wales immer noch ein sehr starkes Team hat.
Du nimmst Kenny, ich nehme Cammy. Cameron Menzies
sehr gut, ja.
Ist aus meiner Sicht der beste Rookie, weil es auch so viele Fragezeichen gab im Vorfeld. Klar, er spielt ein anderes Niveau und ist auch 30, 35 Plätze vor einem Nick Kenny in der Weltrangliste und ist jetzt kein Nachrücker. Aber ja, wir wussten alle nicht, ob er sich da gut präsentiert. Und er hat dafür gesorgt, dass Gary Anderson zwar nicht ihn in den Arm nehmen wollte, aber zumindest gesagt hat, er ist ein guter Typ, ich mag dich. Also was willst du mehr?
Gary Anderson ist wahrscheinlich der Nächste, der dann bei den Skandinaviern anfängt. Also ist so ein honorable Skandinavian. Ja, Menzies ist auch absolut gerechtfertigter Tipp, hat sich da gut verkauft. Und ich hatte sowohl bei Kenny als auch bei Menzies mir irgendwo in meinem Herzchen gehofft, dass man so einen John Henderson-Moment nochmal rekreieren kann. Damals war ja dann Anderson nicht dabei und Hendo hat gemeinsam mit Wright das Ding gewonnen. Deswegen ist John Henderson Major Champion auf diesem Hill, werde ich sterben. Das wäre sehr schön geworden, wenn das Kenny und Menzies und oder Menzies geschafft hätten. Und ich würde sagen, lass die Waliser mal das Viertelfinale gewinnen, dann schauen wir mal, wie das ausgeht.
Ja, so ist es. Da haben wir jetzt schon mehrfach drüber nachgedacht. Wäre, glaube ich, immer noch der coolere Ausgang oder Fortgang des Turniers gewesen. Auch weil wir dann natürlich weiterhin so eine offene Flanke hätten bei England. Ne? Wir gehen jetzt halt nächstes Jahr in den dritten World Cup Littler Humphreys und da wird die Storyline schon schwerer zu stricken sein als diesmal. Das ist ganz klar.
Ja, die fangen dann an und wissen genau, was sie zusammen liefern können. Also ich sehe da leider ein bisschen schwarz, aber sowas altert meistens wie Milch, von daher schauen wir mal. Kommen wir zum nächsten Award. Da würde ich dann dich mal fragen. Wir haben, wie natürlich immer, gut, das ist jetzt ein bekannter Name, aber so ein bisschen in der Historie gekramt, um auch auf unsere Award-Namen zu kommen. Und das hier ist jetzt der Kirk Shepard Award für die größte Überraschung. Kirk Shepard, man erinnere sich dran, es war die WM 2008, da bin ich mir relativ sicher, als nicht Phil Taylor im Finale stand, als auch nicht Wayne Mardell, der Taylor im Viertelfinale rausgenommen hatte, im Finale stand, sondern John Part seinen dritten Titel holte gegen besagten Kirk Shepard, der seine erste WM, meine ich, damals spielte. Wer ist also dein Kirk Shepard dieses Turniers?
Fürs Finale hat es nicht gereicht, aber fast fürs Halbfinale. Und zwar ist das bei mir als Individualspieler Valtas Melderis und als Team Lettland. Aber ich würde besonders Melderis hervorheben, weil wir wissen, dass Rasmann natürlich auch gute Darts spielen kann. Walters Melderis hat schon einen großen Sprung gemacht. Das habe ich auch in der Vorschaufolge gemacht. Er ist ja mittlerweile auch in der Order of Merit, weil er sich auch für European Tours hat qualifizieren können. Und das merkt man. Der hat so gespielt, wie das nur jemand tun kann, der nicht zum allerersten Mal Bühne spielt. Der hat richtige Klatschmomente rausgezogen. Und ich finde, der strahlt so wenig Darts-mäßiges aus, dass ich ihn richtig, richtig cool finde in diesem Tandem mit Rasma, wo man mit Fug und Recht sagen kann, irgendwie ist der langweilig. Und irgendwie ist auch Melderis langweilig. Aber Minus und Minus ergibt da für mich Plus. Ich fand die super unterhaltsam und hätte es ihnen sehr gegönnt, zumindest diese Chance zu bekommen. Was Melderis da gespielt hat, und deswegen für mich würdiger Preisträger, ich glaube, von seinen letzten 5 Scoring-Aufnahmen ab 5-7 gegen Nordirland, also die Scoring-Aufnahmen von Melderis, er hat ja immer angefangen. Ich glaube, die Idee dahinter war, dass man im Doppel eher in der 6. Aufnahme auf Doppel wirft und deshalb dann immer Rasma rankommt. Fällt mir eh auf, es gibt immer mehr Teams, die strategischer rangehen und nicht streng immer den besseren Spieler starten lassen. Und das haben die Letten smart gemacht. Und Melderis hatte da von 5 Aufnahmen in dieser Phase 440er. Er hat Madas Rasma gecarried und nicht umgekehrt. Und deshalb ist er für mich der Kirk Shepard-Preisträger.
Ein sehr verdienter Preisträger, würde ich wieder sagen. Wir sind uns hierzu einig, auch wenn ich mir wen anderes ausgesucht habe. Genau, Deutschland hat das ja auch gemacht. Ricardo hat ja auch angefangen. Wayne Mardell hatte das auch zwischendurch mal kritisiert. Ich kann auch die Kritik dahinter verstehen, weil natürlich dann der stärkere, nominell stärkere Spieler insgesamt weniger Darts wirft. Also wenn du mit 5 Aufnahmen durchkommst, gut, dann hast du wahrscheinlich eh alles richtig gemacht. Aber wenn du eben nach 15 Darts kein Finish stehen hast und es vielleicht gehabt hättest, wenn der stärkere Spieler die 3 anstatt die 2 Aufnahmen hatte, dann schneidest du wieder ins Bein.
Also ja, beziehungsweise, ich finde halt, da würde ich Mardell so ein bisschen widersprechen. Oder anders gesagt, ich glaube, man muss es differenzieren. Wenn du in den späten Runden bist, wenn du ans Halbfinale denkst, ja. Ich glaube, da hätte ich, oder jetzt mal hypothetisch gesagt, Deutschland spielt im Halbfinale gegen Lettland.
Ja.
Hätte dazu kommen können. Das Klar. wäre die einmalige historische Chance gewesen auf ein erstes Major-Finale. Und dann hätten sie umstellen müssen.
Ja, genau.
Weil sie haben dann ein anderes Grundniveau, weil sonst wären sie nicht weitergekommen. Du hast ein anderes Selbstverständnis. Schindler spielt so unfassbar gut, dass du alleine mit der Scoring-Power von Schindler realistischerweise über 5 Aufnahmen und nicht über 6 nachdenken musst. Hm. Aber ich finde insofern das smart und deshalb bei den Letten auch so gut. Klar, können die dann auch mal in der 5. Aufnahme auf Doppel werfen. Aber sie stehen doch in aller Regel der Wahrscheinlichkeit nicht nach 12 auf einem Ein-Dart-Finish.
Ja.
Das heißt, Melderis hat dann in den meisten Fällen ein Dart auf Doppel. Trifft er denn nicht, gibt es aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit im Doppel, dass du nochmal mit 3 klaren drankommst und dann ist es doch viel besser, Rasma zu haben.
Ich würde dir ein Stück weit zustimmen, aber nicht zu 100%. Ich glaube, für Deutschland zum Beispiel war es auf jeden Fall das Richtige, in den ersten beiden Spielen, also in der Gruppenphase, so rum zu spielen, auch um Ricardo ein bisschen Druck von den Schultern zu nehmen. Ich glaube, ab dem Viertelfinale war es nicht mehr das Richtige, weil man da die Scoring-Power von Schindler mehr gebraucht hätte. Das war was, was mit den Unterschied gemacht hat zwischen Deutschland und Niederlanden da, dass eben Ricardo zu viele 41er drin hatte, zu viele Aufnahmen mit nur einem Triple. Und Schindler hat ja wirklich viele, viele Aufnahmen mit 2 Trippeln oder mehr drin gehabt. Und das wäre, glaube ich, in dem Fall schon besser gewesen, weil man sonst immer in eine Situation kommt, in der man dann beim Finish unter Druck steht, dass man so gar keine Ruhe mehr hat. Von daher, ich glaube, gegen die richtig starken Spieler, gegen richtig starken Gegner ist es nicht der richtige Weg. In der Gruppenphase war das, glaube ich, schon clever, weil es da in aller Regel reicht, wenn du deinen Gegner mit 18 Dart das niederkämpfst.
Dann würde ich sagen, an der Stelle gehen wir in die nächste Kategorie oder?
Ich habe noch gar nicht gesagt.
Ach so, ich war mir gerade unsicher. Ja, waren wir uns jetzt schon wieder einig oder nicht?
Ja, wir sind ein bisschen abgedriftet. Ich glaube, ich hätte eigentlich auch Melderis nehmen sollen, habe ich aber nicht. Und ich habe jetzt gerade eben, das kann man natürlich nicht hören, nur sehen, Ich habe jetzt eben ein bisschen abgelenkt auf mein Handy geschaut und das liegt daran, dass ich mir einen Qualifier aufgemacht habe für dieses wunderbare Turnier und zwar den einzig wahren Qualifier. Ich glaube, der heißt Latin Qualifier. Das ist der für die Karibik und
ja, ich glaube, das ist der CDLC, ne?
Ja, ja, genau. CDLC Qualifier. Und da sind ja auch nicht alle, also Curaçao ist ja zum Beispiel auch niederländischsprachig, aber sei es drum, jedenfalls dieser Qualifier und da spielt im Finale das Team aus Trinidad und Tobago gegen unter anderem Russia Sweden, den man ja auch von der WM kennt, einen grandiosen Average von 67,91. Das ist immer noch mehr, als ich kann. Ne? Also bevor jetzt hier das kommt, ach so, erstmal besser, das ist schon gar nicht so scheiße. Aber das hat natürlich mit PDC-Niveau nichts zu tun. Und die kommen dann also auf die größte Bühne, auf der sie jemals gespielt haben, mit großem Abstand in einem Kontinent, der eine ganze Ecke weg ist, und gewinnen ein Spiel. Und das hat mich wirklich sehr überrascht. Das hätte ich ihnen nicht zugetraut. Und dementsprechend geht mein Kirk Shepard Award an diese beiden Inseln direkt vor der Küste von Südamerika.
Ja, finde ich gut. Und es war eine formidable Leistung. Adrian Geiler hat es im Kommentar auch zu Recht gesagt. Und ich hatte auch in den Wochen zuvor, im Prinzip seit der Quali, habe ich geworben für Trinidad und Tobago als großartige Nation. Denn die haben ja auch eine Geschichte mit Deutschland, denn sie waren 2006 bei der Fußball-WM, beim Sommermärchen Teil des Ganzen, haben damals in Dortmund 0-0 gespielt gegen Schweden, gegen Ibrahimovic Schweden. Danach sehr ehrenwert, ich glaube, sich 83 Minuten schadlos gehalten in Nürnberg gegen England, am Ende 2-0 verloren, unter anderem
Peter
wegen
Crouch
Peter Crouch. Ja, genau, genau, du bist der Mann. Und dann noch gegen Paraguay in Kaiserslautern auch 0-2 verloren. Das war schon achtbar, aber sie haben keinen Sieg geholt und das haben sie jetzt geschafft. Die Kollegen Walklin und Bell vorgeschafft.
Ja. Geil, also auch oder? Eine Turniermannschaft, eben auf einem etwas niedrigeren Niveau, aber überhaupt nicht abgefallen oder negativ aufgefallen. Und das ist bei einem 67 Average im Finale des Qualifiers über 11 Legs gegen der 10-1 für Trinidad aus, ist es schon eine gute Leistung. Also da kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein.
Machen wir weiter jetzt mit einem negativen Award sozusagen. Es ist der Award für die, also wie nennt man einen negativen Award? Also ja, ein Preis ist es halt nicht, ne? Ja. Aber du weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine.
Die Golden Raspberry des Darts.
Ja, genau. Wer ist denn die größte Enttäuschung des Turniers?
Ja, ich habe mich für drei Sachen entschieden. Das heißt, ich muss jetzt einen kleinen Monolog halten, aber ich halte mich kurz. Erstmal ist es Down Under. Da zähle ich jetzt mal Australien und Neuseeland dazu. Von beiden Nationen habe ich mehr erwartet. Es gab viele Nationen, die einen etablierten Spieler und einen Außenseiter oder No-Name dabei hatten. Australien war dieses Jahr eine dieser Nationen. Und die sind relativ sagen klanglos in der Vorrunde gescheitert. 4 Legs haben sie geholt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist zu wenig. Auch gegen eine Gruppe USA und Kanada sind gute Darts-Nationen. Aber da darf man auch mal ein Spiel gewinnen und eigentlich sie auch durchsetzen als gesetzte Mannschaft. Das zweite ist, und da werde ich mit Sicherheit dein Lied singen, und zwar, wo war Mr. Patrick?
Wo war Mr. Patrick? Ja, das frage ich mich noch immer. Patrick Ocheng und Juma Said, Uganda, nicht dabei.
Das ist eine der großen Enttäuschungen. Und da möchte ich dann auch mal die Nachfrage stellen, denn du hast ja da dich nochmal ein bisschen reingebuddelt und versucht, die zu erreichen. Hat das geklappt?
Hat nicht geklappt, ich bin dran und ich bin zumindest einen Schritt weitergekommen. Ich erzähle die Story jetzt und ich würde damit jetzt auch, also wir können ja vorwegnehmen, es gibt noch einen Sonderpreis für Team Uganda. Es ist der Omar Atan Sonderpreis. Omar Atan ist der somalische Schiedsrichter, der nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika gelassen wurde zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und den haben sich Patrick Ocheng und Juma Said redlich verdient. Problem, und das ist erstmal die schlechte Nachricht, ich weiß immer noch nicht, warum nicht. Es wurde mir glaubhaft versichert und ich glaube das auch wirklich, es gibt nämlich keinen Grund, das nicht zu sagen. Ich habe mehrfach nachgefragt, wisst ihr irgendwas bei der PDC Europe? Warum wurde den Spielern von Uganda oder vielleicht auch nur einem, wissen wir jetzt auch nicht ganz genau, ne, müssen wir ein bisschen vage halten, warum durften sie nicht einreisen nach Deutschland? Es gibt ja, glaube ich, ein Ebola-Ausbruch.
Ja, das ist richtig.
Du bist da besser bewandert. Ne? Das war dann so in der Gerüchtelage. Fast das Einzige, muss man sagen.
Vielleicht das mal kurz zu erwähnen. Das sind 19 Fälle in einem Land mit, ich glaube, mehreren 10 Millionen Einwohnern. Sind es 40 Millionen? Ich weiß es nicht genau. Es sind 19 Fälle, 2 Todesfälle. Die haben jetzt auch in den letzten Tagen kaum noch oder keine neuen Fälle gemeldet. Das Ausbruchsgeschehen, das ist vor allem in der Demokratischen Republik Kongo. Also das kann es echt nicht sein.
Und die Demokratische Republik Kongo, genau, das ist ja in den Medien auch, weil die ja WM-Teilnehmer sind. Genau. Und dementsprechend gibt es da auch so eine Side-Story sozusagen. So, folgendermaßen, ich bin dann vorgegangen, ich dachte, ich muss jetzt irgendwie an Informationen kommen. Was mache ich? Denke zurück an Moritz Kethner von Shortleg. In unserer gemeinsamen Vorschaufolge hat er erwähnt, dass er ja dieses sensationelle 33-minütige YouTube-Video auf dem Kanal von Patrick O'Cheng, von Mr. Patrick, geschaut hat. Und am Ende dieses YouTube-Videos steht da Mr. Patrick und der Interviewer und es ist so kurz vor Ausfaden und dann haut Patrick O'Cheng einfach seine Telefonnummer raus. Und ich dachte, das ist doch meine Chance. Das ist meine Chance. Sehr ich habe mir das Video angeguckt, habe diese Telefonnummer gefunden. Also in dem Podcast von uns nennt Moritz Kethner die Telefonnummer auch, aber da wusste ich nicht mehr ganz genau die Stelle und dann habe ich nur bei YouTube geguckt, wollte das auch abgleichen, nicht, dass Moritz Kethner da einen Fehler gemacht hat, was ich nicht glaube, aber war auch nicht der Fall. Ich
bin sehr gewundert.
So, dann gehe ich in WhatsApp und gucke erstmal, ist diese Nummer bei WhatsApp registriert? Ist da vielleicht ein Foto hinterlegt? Noch besser für auch Nicht-Kontakte. Und positiv war, Nummer bei WhatsApp und scheint ein Account zu sein. Erkenne aber mit Blick auf das Foto, weil es war tatsächlich etwas sichtbar, erkenne, das ist nicht Mr. Patrick. Das ist eine Frau. War eine Frau. So, und dann dachte ich, was ist denn jetzt los? Hast du die richtige Nummer? Hast du sie nicht? Habe ich mir nochmal in 0,75-facher Geschwindigkeit das YouTube-Video angehört, um zu gucken, dass wirklich alles, weil er nennt das nicht so 0175 und so, sondern natürlich in so Zweierblöcken, nicht, wie das so manche machen, weißt du? Und dann sagt er halt 15 und dann dachte ich, ja, das ist doch 50. Und dann habe ich da geguckt, aber die Nummer war nicht bei WhatsApp registriert, die ugandische Nummer. Musste natürlich vorher noch gucken, hier, was ist überhaupt die internationale Vorwahl von Uganda. Ja. So, sensationell. Und dann dachte ich, komm, schreib's jetzt einfach dieser Frau. Und das habe ich dann am Donnerstag, glaube ich, gemacht. Es kam keine Antwort. Und es war auch immer nur ein Haken. Mhm. Und ich hatte jetzt die Flinte auch schon ins Korn geworfen. Bin dann Samstag in der Halle und habe dann einen Kollegen, einem Journalistenkollegen davon berichtet und wollte ihm dann zeigen hier bei WhatsApp, ich habe tatsächlich da hier diese Nummer ausfindig gemacht, aber ich glaube irgendwie, irgendwas ist da komisch. Gehe dann auf diesen Account und sehe zwei Haken zumindest schon und Profilbild ausgetauscht. Plötzlich war Patrick O'Cheng dort zu sehen.
Fantastisch.
Und jetzt bin ich gerade dabei, die nächsten Schritte zu planen in der Mission, da doch mehr zu erfahren. Also unbedingt will ich mehr wissen und vor allen Dingen die Einladung steht natürlich. Mr. Patrick, O'Cheng und Juma Said, Sie sind herzlich eingeladen, hier in den Podcast zu kommen.
Ja, okay, die Folge würde ich mir sofort anhören. Also erstmal, ich habe schon Kinofilme gesehen, die nicht so spannend waren und zweitens, falls ihr euch fragt, da draußen an den Empfängern, warum Kevin Schulte Journalist geworden ist, dann, weil er nachts um 12 an einem Sonntag so eine Geschichte raushauen kann. Also Respekt, das ist wirklich fantastisch.
Vor allen Dingen, was auch fantastisch war, ich komme ja an in Frankfurt am Samstagnachmittag, bin immer im selben Hotel und da kannst du so relativ entspannt, ich sag mal, 300 Meter entfernt ist so ein großer Rewe, wollte ich mich eindecken, habe ich dann auch mal Ricardo Pietrezko und Lena in der Salatbar getroffen, das war allerdings letztes oder vorletztes Jahr. Nee, letztes Jahr muss es ja gewesen sein, weil vorletztes Jahr war noch gar nicht im Team. Genau. Dieses Jahr traf ich auf keinen Dartspieler, aber auf dem Weg dorthin, das Erste, was ich sah, also es ist wirklich kein Scheiß, das Erste, was ich sehe, ist ein Mensch, der eine riesengroße Uganda-Flagge um sich gehangen hat.
Obviously.
Ich habe die Beine sofort in die Hand genommen. Ich dachte, ich muss gucken, was da Phase ist. Dann ist er aber schon auf dem Weg in so ein Restaurant. Das war ganz dunkel da, ne? Und dann, du kannst ja jetzt nicht noch hinterherlatschen, ne? Also,
der fragt sich auch, was will der von mir?
Ja, genau. Und dann, also ansonsten so auf offener Straße hätte ich es halt irgendwie gemacht. Aber ich dachte, nee, komm, geht nicht. Diesen Kollegen mit einem anderen habe ich dann tatsächlich aus der Ferne nochmal aus dem Media-Viewing-Bereich in der Halle heute am Sonntag gesehen.
Ach.
Bei der Nachmittagssession. Ich hätte da natürlich auch nochmal gerne nachgefragt. Nein, das waren jetzt nicht die Kollegen O'Cheng und Said, aber es waren, es war so ein bisschen wie Kaninchen vor der Schlange. Ich habe so ein bisschen die Chancen, sehe auch immer noch die Möglichkeit, irgendwie über diesen WhatsApp-Weg dann Informationen zu kommen, aber es bleibt spannend.
Ja, aufgeben kannst du bei der Post. Also so, früher oder später wird da schon zusammenwachsen, was zusammengehört. Und das ist in dem Fall dann du Kevin und Mr. Patrick. Das Interview muss ich
mal hoffen wir.
Ja, wir waren gerade beim Award für die größte Enttäuschung. Und ich wollte natürlich unbedingt wissen, was es Neues an der Mr. Patrick Font gibt. Aber ich wollte eigentlich auch noch einen dritten Punkt anbringen. Und das mache ich noch ganz schnell. Die dritte große Enttäuschung für mich ist das Format. Also da kann man vielleicht auch nochmal gleich drüber sprechchen. Aber 40 Teams dazu haben ist super. Dass 4 davon erst am Samstag einsteigen, ist für die ein großer Vorteil. Und dann auch noch für die besten Teams. Dreiergruppen hat sich auch, ich glaube, Willie O'Connor war es, zu Recht drüber aufgeregt. Das ist ganz, ganz seltsam und ich glaube, das hat auch einen Anteil daran, dass wir am Ende die 4 Top-Gesetzten im Halbfinale gesehen haben. Also auch das ist für mich ein bisschen enttäuschend. Auch wenn es besser ist als das Format, was wir vorher hatten.
Ja, fühle ich auf jeden Fall und ist auch so eine alte Kamelle, aber ich bin in erster Linie beim World Cup schon froh, dass es sich formattechnisch eher in eine positive Richtung entwickelt hat über die Jahre. Also WM und Team WM sind da echt leuchtende Beispiele. Da wurden Anpassungen gemacht, anders als bei der Premier League, ja, wo man jetzt immer noch die Hoffnung haben kann, dass sich das für nächstes Jahr irgendwie cooler gestaltet, aber so insgesamt, was Setzlisten anbetrifft, ne, du kennst die ganzen Themen.
Ja, auch bei der
YouTube. Und ihr da draußen auch. Genau. Ne? Und da sage ich, da ist wirklich was Gutes entstanden. Es ist auch positiv bei der großen Einzel-WM, dass es keine Freilose mehr gibt.
Ja.
Dass wir da ein 128er Feld haben. Hier, ich habe noch nicht so den Königsweg, ne? Wie man es besser machen könnte. Ich habe auch schon nachgedacht, also klar, diese 48er WM kann man sich irgendwie vorstellen, aber dann siehst du natürlich Spiele wie Südafrika, Mongolei, wo du dich dann auch fragst, oh, ich glaube, die 48er WM ist irgendwie beim Darts doch weiter entfernt als eine 64er WM beim Fußball.
Man kann auch eine 32er WM machen. Das wäre zwar schade um einige Nationen, aber würde wahrscheinlich dem Turnier insgesamt gut und was auch das Level angeht. Ansonsten finde ich, kann man auch die 48er WM machen und ein bisschen kreativ sein. Also man könnte zum Beispiel auch die beiden besten Frauen in der Women's Series mitspielen lassen als ein Team. Stell dir mal vor, jetzt wären zum Beispiel Reeves und Fallon Sherrick angetreten.
Fände ich gut, aber ich fände nicht gut, dass man sagt, ein Frauenteam, sondern dann sage ich.
Oh, ja. Mhm.
Also auch die Frauen nach Ländern sortieren. Ja.
Auch eine
also Idee. World Cup für Frauenteams würde jetzt auch nicht so viel bringen, weil ich glaube, dann hätten wir realistisch betrachtet maximal irgendwie, weiß ich nicht, 6 oder 8 Nationen. Aber wenn du sagst hier, wir packen 4 Nationen von der Women's Series hin und noch 4 weitere Herrenteams dann sozusagen oder halt Open Teams sind es ja dann. Also auch jetzt könnte sich ja Bo Greaves für Team England qualifizieren oder Mikuru Suzuki für Japan. Ja. Aber habe ich noch nie drüber nachgedacht, fände ich gut. Ja.
Ja. Aber jetzt, wenn wir gerade bei was Gutem sind, vielleicht noch was Trauriges. Was war denn deine Enttäuschung des Turniers?
Stimmt. Also meine größte Enttäuschung ist Südafrika. Und zwar Devin Peterson und Graham Philby. Es kann nicht angehen, dass die Teil des schlechtesten World Cup-Spiels dieser Woche sind. Gegen die Mongolei, beide spielen untere Mitte 60. Graham Philby ist auch verantwortlich für den schlechtesten Einzel-Average beim ganzen Turnier mit einer 54,87 oder so. Also das spielt wahrscheinlich wirklich Christopher Weingart im Keller gegen den Dartstock. Und das ist schon crazy, weil Graham Philby eigentlich kein schlechter Spieler ist, ein sehr erfahrener Spieler ist. Bei Devin Peterson muss ich gar nicht erst anfangen, darüber zu reden. Also da frage ich mich auch, wo will diese Darts-Nation hin? Ne? Also ich sehe das jetzt auch einfach als Impulsvortrag, damit wir vielleicht etwas haben, was wir bei den Spaniern sehen, die ja letztes Jahr mit Zapata und Fernandes, zwei Kollegen, die noch nie irgendwas im Stil Dart gerissen haben, antreten mussten. Und jetzt haben sie Reyes Justicia, es ist alles anders und letztes Jahr haben wir sie in Grund und Boden geredet. Nicht die beiden Kollegen, die können ja nichts für, aber das spanische Darts war so total auf dem Abstieg und haben jetzt wieder Lunte gerochen und das hoffe ich auch, dass das bei Südafrika irgendwann der Fall sein wird.
Ja gut, Reyes und Justicia sind jetzt natürlich auch nicht die New Players on the Block, also die sind ja alle auch schon eine Weile dabei. Reyes war jetzt zwar einige Jahre raus, aber ich finde, Spanien ist so eine Nation, die sich immer auf einem Niveau mit ein paar Ausreißern nach oben und unten bewegt. Also die haben ja auch mal England rausgeworfen, als sie die 1 und 2 waren mit Toni Alcinas und
Carlos Rodriguez.
Genau. Ja. Und das ist jetzt auch 15 Jahre her. Aber Südafrika, faire Bestandsaufnahme. Ich finde auch der Wurf von Devin Peterson sah sehr hektisch, sehr unrund aus und finde es sehr schade. Südafrika war ja der Leuchtturm der afrikanischen Darts-Nation. Das ist jetzt wahrscheinlich mittlerweile eher Kenia, auch wenn sie sich nicht qualifiziert haben, oder eben Mr. Patrick's Uganda. Und das ist ein bisschen schade, weil Südafrika da schon andere Voraussetzungen hatte mit einem Spieler, der ja auch mal Weltklasse war.
Machen wir weiter und ich würde hier geografisch in Afrika bleiben. Und zwar ist es der David Munya Award für den größten Exoten, für den coolsten Auftritt, was auch immer. Wen würdest du vorschlagen? Wen würdest du in den Ring werfen?
Ja gut, ich glaube, ich habe es ein bisschen anders verstanden. Ich habe beim größten Exoten einen Spieler genommen, der gar nicht aus einer exotischen Nation kommt, beim Darts und auch gar nicht so exotisch als Spieler ist, aber trotzdem Novum beim World Cup war. Ich glaube mal gehört zu haben, dass du nicht der allergrößte Simon Whitlock-Fan bist. Ich schon. Also nicht der allergrößte, aber ich fand Simon Whitlock immer klasse, weil genau solche Spieler für mich das Darts ausgemacht haben. Also der, man sieht den Mann und der ist dann von Beruf Profisportler. Das fand ich immer so toll am Darts und find's auch nach wie vor so toll am Darts. Und auch Melderis zum Beispiel ist da ein Beispiel für diese besonderen Menschen, die dann plötzlich auftauchen und das total gut können und richtig dran ziehen und dann ist das geil. Deswegen fand ich Simon Whitlock immer klasse. Der ist jetzt zum allerersten Mal nicht dabei gewesen. Für ihn war Adam Leake dabei. Leider lief es nicht so gut, aber deswegen war das für mich der größte Exot dieses Mal zu sehen, dass Australien ja wirklich eine Darts-Nation, die auch mal einen Weltmeister vorgebracht hat bei der BDO, aber mit Whitlock ja auch ein Weltmeisterschaftsfinale, die auch das Turnier schon gewonnen hat, jetzt mit einem Spieler antritt, der weit davon entfernt ist, in den Top 64 der Welt zu stehen. Das fand ich schon ähnlich, vielleicht ein bisschen wie bei Südafrika, keine so tolle Entwicklung und ein bisschen exotisch in dem Zusammenhang.
An der Stelle mache ich es kurz. Ich habe Trinidad und Tobago genommen. Du hast aber schon natürlich denen auch schon einen Preis gegeben. Aber fand ich unfassbar schön zu sehen, dass sie sogar nicht nur mit dem ein oder anderen Leck belohnt wurden, sondern auch den späteren fast Halbfinalisten Lettland geschlagen haben. Eine großartige Nummer. James Walklin, da hast du auch immer das Gefühl gehabt, der ist total mies drauf eigentlich, weil der besser spielen könne, aber er hat das Team ja getragen und Belfort, da hat man ihm auch angesehen, der ist nicht zufrieden, hat dann aber auch mal ein Leck gecheckt und war total erleichtert irgendwie auch für seinen Teamkollegen, dass er ihnen jetzt auch ein bisschen mithelfen kann. Fand ich toll, dass sie belohnt wurden, auch wenn es trotzdem nur zu Platz 3 in der Gruppe gereicht hat. Und alternativ würde ich jetzt einfach noch die Mongolei nennen an der Stelle, ja. Ohne die Namen zu nennen, weil da ist jetzt wirklich Hopfen und Malz verloren. Also wer das Video gesehen hat, als sie sich selbst vorstellen, es ist wirklich einfach ein also das beschreibt es am besten, wie dieser Name auszusprechen ist. Ich finde es atemberaubend und ich kann es nicht nachmachen. Altan Tuchu, Mirmach Syren und Chachwas Syren oder so, aber das war Wahnsinn, das wie die das aussprechen. Ja, aber es ist nicht möglich, das richtig zu machen. Das finde ich so krass. Das habe ich noch nie erlebt.
Ja, da müssten wir jetzt die Niederländer ins Boot holen. Vielleicht hätten die eine Chance. Aber vielleicht hört sich für die Mongolen Kevin Schulte und Christopher Weingart genauso exotisch an. Wer weiß.
Mit Sicherheit, bestimmt. Nächster Award?
Zum nächsten Award, ja, genau. In die Richtung wollte ich auch. Auch jetzt nochmal ein bisschen in der Historie gegraben. Ein WM-Spiel. Colin Lloyd spielt gegen André Welge. The Shark is Swimming in Shallow Waters, hat dann der Kommentator gesagt. Ich komme gar nicht mehr auf den Namen. Ist vor ein paar Jahren verstorben. Und zwar nachdem Colin Lloyd das Board haut, weil er sich so aufregt, dass er so schlecht spielt. Also der größte Aufreger dieses Turniers. Was war es für dich?
Eigentlich schon die Board-Thematik, aber das fand ich jetzt ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mich am Ende entschieden für Sorafis Rodman, der eine Aufnahme hatte im Spiel Thailand gegen Wales. Es ist jetzt ist eher ein kurioser Moment, deswegen habe ich es jetzt so interpretiert. Sie standen irgendwie bei 258 oder so. Er wirft eine 1, geht dann runter auf die 19, trifft die 3 und trifft dann beim Scoring. 258 Rest trifft dann so gerade noch die Bordanlage. Also er hat einfach 1-3 Outside geworfen und ich fand das wunderschön. Ich fand das wunderschön, weil genau der Kollege, also übergibt dann für Uamumpa. Der wirft dann irgendwie keine 80 oder so. Und dann kommt Sorafis Rodman nochmal dran bei 173 Rest. Zuvor seine Aufnahme 1-3 Outside, 4 Punkte. Und dann kommt Triple 19, 171 für 2 Rest. Wirklich, lebt mietfrei in meinem Kopf dieser Moment.
Ja, es gab vor ein paar Jahren auch mal ein World-Cup-Spiel zwischen Adrian Lewis und einem Spieler aus China, aus dessen Namen ich jetzt ganz sicher nicht mehr komme. Der hat einen 171 geworfen, sich dann jubelnd umgedreht und eine riesen Show draus gemacht, dass dann auch Lewis lachen musste. Das hat so ein bisschen die Vibes davon. Ja, das macht auch so ein bisschen den World Cup aus, ne? Also, dass man dann plötzlich sowas dabei hat bei dieser 1-3 und Outside-Geschichte, da fühle ich mich auch repräsentiert. Das ist auch schön. ich habe mich für die Boards entschieden, wenn es um den Aufreger geht. Denn die standen doch jetzt mehr im Zentrum, als sie sollten. Also natürlich sollen sie im Zentrum stehen, aber nicht auf diese Weise. Und da muss wahrscheinlich was passieren, denn ansonsten wird uns das Thema noch ein Weilchen begleiten. Und wenn das bei der Weltmeisterschaft so läuft, und jetzt stell dir mal vor, da geht's dann irgendwie um ein Set-Dart im WM-Finale, dann gut Nacht, Marie. Also das war für mich der große Aufreger jetzt bei diesem Turnier.
Nächster Award, der wird gewidmet Eric Bristow, der legendäre, der Award für das größte Psycho-Game.
Ja. Eric Bristow war natürlich nicht nur ein fantastischer Spieler, sondern er wusste meistens auch ziemlich genau, wie man die Gegner kriegt. Also gerade in seinen späteren Jahren, wenn er dann Spiele noch irgendwie rumgezogen hat, bei denen man wusste, wenn jetzt beide ihr A-Game spielen, dann wird er wahrscheinlich verlieren. Aber da hat er dann nochmal die Spiele eng gemacht oder doch noch für sich entschieden. Eben weil er dieses Psycho-Game so gut konnte. Der hat eben den Gegner genauso gespielt wie das Board. Und das hat für mich das Achtelfinale zwischen England und Spanien bekommen. Und zwar vor allem José Justicia, der so sehr das Spiel verlangsamt hat, dass die beiden Lukes gar keinen Rhythmus mehr hatten. Zwischendurch dann auch, ich glaube, es war auch ihr schlechtestes Spiel im Turnierverlauf vom Average her gesehen. Und zwischendurch dann Littler auch mal eine Minute oder so auf seine Aufnahme warten musste, weil bei jedem Triple gefühlt, was Justicia getroffen hat, er erstmal auf den Okay gegangen ist, ein bisschen beruhigt hat. Er hat immer vorher gefragt, was er hat, auch wenn es völlig egal war. Und so richtig jedes Tempo, jeden Rhythmus rausgenommen. Man hat gesehen, wie die Engländer damit zu kämpfen hatten. Und das fand ich zumindest lustig anzusehen. Ob das jetzt Sinn der Sache ist, sei dahingestellt. Aber das war das ganz große Psycho-Game. Und natürlich ist Littler dann auch drauf eingestiegen. Also wenn man dem irgendwie Kontra gibt, dann antwortet er natürlich auch drauf und hat dann die Geste nachgemacht. Man hatte das auch damals Nordirland gegen Deutschland mit diesem Finger bei der 180 von Brandon Dowling. Das war wieder so ein Moment. Fand ich klasse.
Ja, fand ich auch klasse. Und auch deshalb kann ich an der Stelle nur sagen, ist für mich unangefochten der Spitzenreiter in der Kategorie, José Justicia. Es war auch ein bisschen erwartbar. Ich hatte genau darauf gehofft, dass sie die Scoring-Power von Reyes einsetzen und eben dieses Wuchtige, dieses Wilde von Justicia. Und man muss sich halt mal bewusst machen, José Justicia spielt gegen die beiden besten Spieler der Welt und hat vor, weiß ich nicht, 10 Tage vorher noch um die deutsche Meisterschaft gespielt mit dem Karlsruher SC.
Natürlich.
Also das ist ja sensationell. Das ist eine wunderschöne Geschichte, die auch irgendwie dann nur der Dartsport schreiben kann in dieser Brachialität.
Ja, ja, und ich meine, Portugal ist auch mit einem Spieler angetreten, der in Winterthur in der Schweiz wohnt. Das ist auch herrlich. Und Justicia ist ja auch ein bisschen bekannt dafür, ne? Der hatte ja auch mal eine Tourcard und hat sich dann fast mit AD Lewis geprügelt, der ja auch so ein Hitzkopf ist. Also man konnte wirklich drauf hoffen. Und das Spiel hat es eingehalten. Also es war schon interessant anzusehen. Und nachdem du den Eric Bristow Award anmoderiert hast, würde ich jetzt zum nächsten übergehen und den natürlich als Gast dann auch anmoderieren. Das ist ja, glaube ich, richtig. Dieser Podcast, der heißt ja Checkout. Und wenn ich an Checkouts denke, dann gibt es einen, der die relativ skrupellos eigentlich immer mitnimmt, und das ist James Wade. Deswegen der James Wade Checkout Award für die besten Checkouts in diesem Turnier. Man kann jetzt natürlich einfach Luke Littler nehmen. Ich hoffe, dir ist was Kreativeres eingefallen.
Ja, ist es mir. Ich habe lange nachgedacht, nehme ich Josh Rock für dieses unfassbare Finish 144. Hab dann gedacht, ja, gerade für den Fall, dass du es vielleicht auch nehmen könntest, bin ich bei dem Spiel geblieben und würde einen Checkout noch hier reinwerfen von Walters Melderis. Es waren nur 80 Punkte, aber es war ein Skinsaver von ihm. Er hat auch zuvor, glaube ich, einen wichtigen Check gemacht. Irgendwie, was waren das, 90 oder so, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber dann die 80 zum 7-7. Ein Dart. 20-20 und relativ auch gar nicht so ein guter Steckwinkel, aber er kriegt den irgendwie rein. Und Madas Rasma, so wirkte es, war selbst überrascht, dass es weitergeht. Und es waren die, also Florian Hempel hatte ja mal seine 10 Minuten, als er der beste Spieler der Welt war.
Ja, aus dem absoluten gar nichts. Ja, das war krass.
Und jetzt hatten wir Walters Melderis, der 5 Minuten lang ein Top-16-Spieler war.
Ja. im Körper eines Informatikers aus Lettland.
Ganz genau.
Ja, Walters Melderis hat sich das wirklich redlich verdient. Ich sag das die ganze Zeit, dass er das verdient hat. Du hast wirklich gute Tipps gemacht. Das muss man auch mal hier lobend erwähnen. Ich bin auch bei dem Spiel gelandet, habe aber nicht Walters Melderis genommen, sondern ich habe die Nordiren an sich in diesem Spiel genommen. Denn die haben nicht nur die 144 im letzten Deck rausgenommen, sondern Josh Rock hat auch die 133 rausgenommen über natürlich Triple 19, Doppel 19, Doppel 19. Eins der ganz wenigen Doppel-Doppel-Finishes, die geklappt haben. Das wurde oft probiert und das ging dann meistens in die Hose, aber da hat es funktioniert und war auch super wichtig. Und Daryl Gurney hat auch eine 161 rausgenommen. Das müsste auch das Spiel gewesen sein. Und drei so Checkouts in einem Spiel, dass man 8-7 gewinnt, ist schon James Wade-esque.
Und spricht dann auch ein bisschen wiederum wieder für Lettland, ne? Also, ja. Dass sie 7 Lecks holen, ist das eine. Und dass sie aber nicht nur die Lecks geklaut haben, sondern fast eher im Gegenteil. Also es brauchte ja diese besonderen Finishes von Nordirland, um hier durchzukommen. Und ich denke mal, fast alle werden ein 8-1, 8-2, 8-3 erwartet haben bei dem Line-Up. Aber es wurde ein 8-7. Also wirklich ein tolles Duell, was wir da am Sonntagnachmittag bekommen haben. Dann spielen wir uns weiter die Bälle zu und ich gebe jetzt dir das Wort für den größten What-If-Moment.
Ja, wir können direkt bei dem Spiel bleiben. Also Rock checkt die 144 und Mardas Rasma bleibt bei 24 stehen. Was passiert, wenn Mardas Rasma die 24 checkt und mit dem verkappten Top-16-Spieler Walters Melderis in die nächste Runde kommt? Dann spielen die auch langsamer, auch unangenehm für den Gegner dann und dann müssen auch die Niederlande erstmal die beiden Letten schlagen. Also das ist vor allem der What-If-Moment, der es gewesen wäre, um endlich mal in diesem Turnier eine so richtig große Überraschung zu haben. Also Lettland im Halbfinale hätte man wirklich nicht erwartet. Und es gibt noch ein paar andere gute Momente, aber jetzt will ich dir nicht die Möglichkeiten nehmen, was anderes zu sagen als ich, deswegen übergebe ich jetzt einfach mal an dich.
Ich bin bei Leck Nummer 8 der Partie Wales gegen England. Die Waliser gehen mit dem 5-2 in die Pause und haben die Möglichkeit zum 6-2. Dann machen die Engländer in 18 Darts, retten sie dieses Leck zum 5-3. Es hätte also gut und gerne 6-2 stehen können. Ich glaube sogar von den 8 Lecks hatten die Waliser mindestens in sieben mindestens ein Dart auf Doppel. Es steht dann aber 5-3 und danach rollt der englische Turbo an. 13, 12, 11 Data irgendwie so back-to-back-to-back gespielt. Und deshalb ist für mich das der größte What-If-Moment, weil er das gesamte Turnier geöffnet hätte. Ja. Weil ich glaube, ein 6-2, dann hätten sie es irgendwie gezogen. Und ja, man kann ja sogar dann auch in dem Spiel sagen, hier mehrere What-If-Momente. Was ist, wenn die 170 nicht fällt? Was ist, wenn am Ende Clayton Kenny nochmal auf Doppel werfen dürfen? Also deswegen für mich auch ein würdiger Preisträger.
Ja, und natürlich der große Moment, der jetzt auch zum nächsten Award direkt hindeutet, wenn Mr. Patrick mitgespielt hätte.
Ganz genau. Und hier müssen wir es jetzt dann auch nochmal in voller Pracht vergeben, den Oma Atan Sonderpreis für Team Uganda, Patrick Ocheng, Juma Said. Wir hatten eben, als wir schon so einmal abgedriftet sind, noch gar nicht drüber gesprochen, aber es ist mir noch ein persönliches Anliegen, was ich echt schade finde. Ich hoffe, es ist diesmal anders, befürchte aber nicht. Soweit ich weiß, bekommen ja Spieler in solchen Fällen auch kein Preisgeld, ne?
Soweit ich weiß, ist dem so, ja. Und ja. Das ist ja auch tatsächlich nicht angetreten. Also du würdest ja auch bei der Weltmeisterschaft oder bei anderen Turnieren es nicht kriegen, ne?
Es ist korrekt, aber also je nachdem, was da jetzt wirklich der Grund ist, ne, dass es irgendwie ist schwer. Ich will jetzt nicht zu viel spekulieren, aber es ist einfach schade, ne? Für eine neue Darts-Nation, die es gewesen wäre, neben der Mongolei, neben TNT. Erstmal zwei afrikanische Länder am Start. Man kann nur hoffen, dass das jetzt nicht irgendwie diesen Aufschwung dann auch in einem Land wie Uganda bremst in Sachen Dartsport.
Es ist super bitter, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir aus Afrika noch mehr hören werden, was Darts angeht, auch wegen der Kenianer. Peter Washuri und Co. Also da wächst das Spiel ja schon. Aber für Uganda, wir haben es ja die ganze Zeit auch so ein bisschen mit einem Lächeln gesagt, dass wir die so cool finden, aber es ist auch wirklich so ein bisschen eine persönliche Tragödie, denn die kämpfen ja echt darum, dieses Spiel ausüben zu können. Und das wäre jetzt die größte Bühne überhaupt gewesen, die sie bisher in ihrem Leben gehabt hätten oder eine der größten. Und auch ein richtig großer Zahltag, ne? Das ist schon wirklich sehr schade. Und Uganda hat sich sportlich qualifiziert, die hatten auch hierhin gehört. Dass sowas dann an Bürokratie scheitert, ist ein bisschen tragisch.
Genau, und wir sind gespannt, ob wir da jetzt in Bälde mehr erfahren. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Christopher, hast du sonst... Ja, ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Hast du sonst noch was? Haben wir noch irgendwas unerwähnt?
Ich habe noch einen letzten Award übrig. Und ja. Den würde ich gerade noch schnell hier einmal anmoderieren. Und es ist der stolpernde Schimmel. Ja, also vor Turnieren spricht man ja gerne über das Dark Horse, also über den Geheimfavoriten. Schimmel sind ja weiße Pferde, dementsprechend per Definition doch nicht so dunkel. Also welches Pferd war am Ende doch nicht so dunkel, wie man dachte? Welcher Geheimfavorit war eher ein Geheimfavorit?
So viel zum Humor. Sehr, sehr
um 20 gut. nach 12.
Also da wäre auch Micha Wattenberg, mein wunderbarer Podcast-Kollege, stolz auf dich, der hier immer für die Wortspiele zuständig ist. Ich gehe mit Polen.
Ja.
Weil... Also es ist ein bisschen schade für die beiden. Du hast sie eben schon mal lobend hervorgehoben als wirkliches Team, als echtes Team, als dass sie aufgetreten sind. Das sind auch beileibe nicht alle gewesen. Nicht die Belgier zum Beispiel, nicht die Schweizer auch nicht. Aber das haben die Polen gut gemacht. Sie sind durch die Gruppe mit der Schweiz durchgekommen, haben Portugal und die Schweiz, also drei Schweizer und José de Sousa geschlagen, wenn man so will. Und dann musste halt nach der Auslosung ein Geheimtipp nach Hause gehen, ein Dark Horse. Ja. Dementsprechend war das im Prinzip das Duell um den Award. Irland gegen Polen.
Die auch beide ein ordentliches Turnier gespielt haben. Also bei Białecki, das war auch so ein bisschen der Spieler, an den ich gedacht hatte, als ich vorhin meinte, dass Flora und Bühne nicht dasselbe sind. Der hat ja auf der Challenge Tour war's, ne? Oder was? Development Tour. Jedenfalls auf den Nachwuchs. Es müsste
Development Tour. Development Tour, die er jetzt bald nicht mehr spielen darf, weil er Top 64 ist.
Da hat er ja über 30 Spiele in Folge gewonnen, 32?
Jetzt 38 meine ich.
Ja, moin. Also das ist ein Spieler, der auf dem Floor ganz offensichtlich alles rasiert, wenn nicht bei drei auf dem Baum ist. Und der hat es jetzt auf die Bühne, also hat gut gespielt, ne, aber hat nicht ganz so das gebracht, dass man vorher davon träumen konnte, Ratajski und Białecki kommen ins Finale. Ich kann mich auch an einen erinnern, der jetzt auch hier anwesend ist, der die auch ganz weit hinten gesehen hat im Turnier. Aber Asche auf mein Haupt, muss ich auch sagen, was dein Polen war, war mein Hongkong.
Da dachte ich, Hongkong hat es echt gebottelt gegen Slowenien.
Da dachte ich, die machen einen Run und dann gehen die gegen den Weihnachtsmann raus und das kann doch echt nicht sein. Also, es muss doch nicht sein, Leute. Die haben ein gutes Line-Up. Leon hat ja auch vor ein paar Jahren bei der WM mal richtig stark aufgespielt. Die muss man auch immer auf dem Zettel haben. Ja, und das eine Mal, dass ich mich vorher festlege und sage, die sind gefährlich, scheiden die in der Vorrunde aus. Das war schon ein bisschen bescheiden. Aber dafür dann nächstes Jahr. Dann kommen die wieder und spielen dann Viertelfinale.
Hier sind irgendwie so unerfüllte Versprechen viel im asiatischen Darts, ne? Sowohl bei der Einzel-WM als auch hier beim World Cup.
Ja,
das
auch
ein bisschen schade.
War jetzt nicht der Rede wert, leider.
Richtig, ja. Gut. Ich würde sagen, damit ziehen wir die Abendgarderobe wieder aus. Hat enorm viel Spaß gemacht. Bevor wir die Folge beenden, würde ich sagen, ist es Zeit für ein kleines Fazit, um so ein bisschen die Klammer zu schließen, auch zu Beginn der Folge. Ja, was fandest du gut? Was hat dir letztlich am meisten gefehlt an diesen vier Tagen?
Also es gibt World Cups, an die erinnert man sich nach langer Zeit noch und viele davon sind ja jetzt auch hier vorgekommen. Zum Beispiel damals Tony Alcinas, Carlos Rodriguez, als sie England rausgeworfen haben, als Paul und Harriet Lim die Schotten rausgeworfen haben, die damals, meine ich, auch auf Platz 1 gesetzt waren. Das ist diesmal nicht so ein World Cup gewesen. Also Adrian Geiler hatte in der Anmod beim ersten Abend gesagt, erstens, das ist das große Sportturnier des Sommers, da hat er recht. Zweitens, es ist das nerdigste Turnier des Jahres und das ist es normalerweise auch immer, weil es irgendeine Mannschaft gibt, die aus dem absoluten gar nichts kommt und dann einen tiefen Run hat. Und jetzt sehen wir im Finale die Weltranglisten Plätze 1, 2, 3 und 4, nachdem die Setzlisten Plätze 3 und 4 im Halbfinale rausgegangen sind. Also es war der un-World-Cup-igste World Cup, an den ich mich jetzt so erinnern kann. Ist ein bisschen schade, war trotzdem natürlich ein cooles Turnier, ne? Ich schaue den total gerne, aber so ein bisschen auch da ein unerfülltes Versprechen. Ansonsten ist das jetzt, glaube ich, the dawn of the age of England, also die beiden Lukes. Die werden jetzt, also waren sie natürlich sowieso schon die großen Favoriten, aber die könnten jetzt auch mal eine Serie starten. Aber dieses Finale Luke gegen Van Gerwen und Van Veen, das könnte uns auch noch ein bisschen begleiten. Also vielleicht sind wir jetzt hier gerade am Anfang einer Ära, auch im World Cup.
ohne dass ich das jetzt habe verifizieren können in der Kürze der Zeit, weil es mir gerade in den Kopf gekommen ist, aber es dürfte auch das erste Mal gewesen sein, dass die 1, 2, 3 und 4
ja.
im World Cup-Finale stehen.
Ne? Ziemlich sicher. Also Barney hatte, als er in der Weltrangliste noch ganz oben war, ja mit Kostompi viel gespielt, der nicht ganz so weit oben war. Und später war Barney dann in der Weltrangliste ja selten so in den Top 4. Also allein schon deswegen. Und oft sind natürlich auch die Favoriten früher rausgegangen. Also wenn Irland im Finale steht oder Österreich, dann steht manchmal nicht mal einer aus den Top 16 im Finale.
Also Menzo und Roby waren meines Wissens nach auch nicht die 3 und 4 zum Nein. Beispiel. Lennon und O'Connor auch nicht.
Ja.
Als ich gerade Van Gerven, Van Veen nochmal hier in die Verlosung nehme, kleiner Nachreicher sozusagen, aber das war ja die eigentliche Highlight-Aussage von Michael Van Gerven auf der PK. Da wurden die beiden, Van Veen und Van Gerven, gefragt, so ein bisschen Richtung nächstes Jahr, und Van Veen wurde angesprochen. Ja, jetzt so das erste Mal mit Van Gerven gespielt, würde es sich freuen, auch nächstes Jahr dann an der Seite von Van Gerven wieder zu spielen. Man muss ja sagen, also aktuell hat nur Van Veen diesen Startplatz quasi sicher, nicht Van Gerven. Und dann fand ich Michael Van Gerven auch super, als er dann meinte, weil Van Veen sprach dann, ja, es ist natürlich eine Riesenehre und würde ihn sehr, sehr freuen. Und dann grätschte Van Gerven da so dazwischen und meinte nur, hast du das Danny auch gesagt?
So humorlos, ne?
Wundervoll, wundervoll, wirklich. Ja. Also das nur nochmal als kleines Schmankerl am Ende.
Ja. Ja, Van Gerven muss sich jetzt erstmal für den World Cup qualifizieren. Das ist auch eine Aussage, die ich vor ein paar Jahren mir selbst nicht geglaubt hätte.
So ist es, aber der World Cup macht es möglich. Es gibt hier den ein oder anderen Abweichler, den wir hier gegangen sind, in der Folge auch mal kurz über Uganda gesprochen, an einer Stelle, wo wir noch gar nicht über Uganda sprechen wollten. Wir haben jetzt am Ende nochmal Michael Van Gerven mit reingeholt. Es war wild, aber ich glaube, das passt ganz gut zu dem Turnier, auch wenn leider beim World Cup unter den letzten 16 auch 15 europäische Mannschaften standen. Da wünscht man sich ja auch ein bisschen Diversität. Aber ja, Dartsport ist da noch nicht so weit. Christopher Weingart war das. Ein Darts-Konnoisseur, kann man das sagen?
Ja,
also auf jeden Fall ein Nerd. Ich denke, das ist über jeden Zweifel erhaben deutlich geworden.
Und stolz drauf. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat wirklich großen, großen Spaß gemacht.
So sieht's aus, so auch ging es auch mir. Es hat großen Spaß gemacht und ich freue mich auf ein weiteres Mal, dass es dann irgendwann geben wird. Es gibt ein erstes Mal jetzt Ende der Woche die Slovak Darts Open in Bratislava. Da bin ich sicher, bist du einer derjenigen, der dartconnect.tv auch den einen oder anderen Klick geben wird, wenn der Host Nation Qualifier ausgespielt wird.
Auf jeden Fall. Ich war letztes Jahr sogar noch da. Das ist eine schöne Stadt.
Kann man machen. Bratislava, ja. Ja, vor allen Dingen auch gut zu erreichen, ne? Also ist ja nicht so weit weg. Und ja, es wird sicherlich auch den ein oder anderen deutschen Darts-Schlachtenbummler geben bei der erstmaligen Austragung des Turniers dort. Das auch noch letzte Info von Frankfurt, bevor ich hier auch morgen dann die Zelte abreißen werde. Ich habe noch kein World Cup, ich war jetzt das vierte Mal hier. Ich habe noch kein World Cup erlebt, wo so viele Fans ausländischer Nationen da waren. Das war wirklich sehr krass. Viel präsenter als in anderen Jahren. Viele Waliser, so irgendwelche Gruppen, die sich dann hier so ein Wochenende Frankfurt gemacht haben, die dann in ihren Trikots auflaufen. Und natürlich die zwei mir unbekannten Kollegen mit der Uganda-Flagge.
Wer weiß, vielleicht hören sie ja zu.
So, und damit beenden wir die heutige Folge. Christopher Weingart war das. Danke fürs Dabeisein. Das war Checkout, der Sport1 Darts Podcast. Macht's gut. Ciao.